Es zeichnet sich ab, dass diese Sommervorbereitung bei Borussia Mönchengladbach eher eine unruhige wird. Was wir daraus schließen für die kommende Saison 25/26 und vor allem, wie es um die Kickbase-Relevanz der Fohlen steht, hört ihr in dieser Episode unserer Clubtour. Viel Spaß damit.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Und zum zweiten Tag in Folge melden wir uns am Vormittag, kleiner Disclaimer schon mal, ohne bislang eine Einheit gesehen zu haben. Letztes Mal waren wir ja zumindest bei der Kräftigung schon bei Freiburg vor Ort. Heute Anton und ich noch aus dem Hotel Bayerischer Hof hier, wo wir netterweise den Meetingraum nutzen dürfen. Das mal direkt vorweg gesagt. Anton, wir sind ausgeruht. Und haben vor allem Bock auf den Test, den wir uns später angucken, oder?
Yes, wir sind ausgeruht bei besten Kräften. Und als du gerade im Intro gesagt hast, es wird ein unruhiger Sommer, dachte ich mir auch, ja, und es wird vor allem auch ein langer Sommer für Gladbach, weil ich glaube, bis da alles durch ist und bis der Kader steht, also ich glaube nicht, dass noch viel gemacht werden muss, aber in Offensive muss noch was gemacht werden. Und die Möglichkeiten sind, glaube ich, gerade auch nicht überbordend. Deswegen, glaube ich, dauert es noch ein bisschen, bis wir da final sind. Aber ich glaube, dass der Kern der Mannschaft eigentlich steht oder bestehen bleibt und man deswegen schon trotzdem auch relativ viel über Gladbach sprechen kann. Das eine Testspiel gegen Aue hat es schon gegeben, da hat man 3-0 gewonnen. Ich glaube, da haben wir beide auch ein bisschen was gesehen, Highlights auf jeden Fall und sonst ein paar Live-Minuten. Und heute Abend schauen wir uns den Test gegen Metalist Charkiw an. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall zum einen von den Young Guns, die jetzt im Trainingslager mit von der Partie sein dürfen, auch ganz gut was sehen und Eindrücke mitnehmen. Aber auch vielleicht so Fragen rund um die 10 nicht final beantworten, aber zumindest mal anreißen und ein paar persönliche Eindrücke mit reingeben.
Absolut, ja. Ich finde eine Sache, die du gesagt hast, schon mal direkt sehr wichtig, um das Thema hier aufzumachen. Ich glaube, bei Gladbach ist diese Saisonvorbereitung vor allem ganz zentral die Frage der Möglichkeiten. Wir haben uns im Vorfeld auch nochmal so die bisherigen Transfers, die Gerüchte, natürlich alles mögliche an Background angelesen, angeschaut. Und wo wir wirklich beide irgendwie eigentlich nur mit dem Kopf schütteln konnten, war die Nummer mit Shuto Machino, wo es ganz schwer danach aussieht, dass man die Kaufoption von 3,5 Millionen, die scheinbar im Vertrag verankert war bis vor einigen Wochen noch, einfach aufgrund mangelnder Möglichkeiten und mangelnder Spielerverkäufe nicht ziehen konnte. Wo diese diese Verkaufsklausel dann abgelaufen war oder als die dann abgelaufen war, hat man dann den Verkauf von Alassane Player für auch nicht allzu viel Asche realisiert. Der gibt einem jetzt aber auch nicht die Möglichkeiten, um eine Maschine ohne die Klausel zu holen. Es gibt natürlich noch einige andere Namen, da werden wir später drüber sprechen. Aber das finde ich so ein bisschen bezeichnend irgendwie. Gar nicht nur für diesen Sommer, der sehr schwierig und lang werden wird, aber auch für die letzten Jahre. Also du hast vor 2-3 Tagen mal zu mir gesagt, Gladbach könnte auch eigentlich das Frankfurt sein, wenn man anders gewirtschaftet und gearbeitet hätte die letzten Jahre. Auch Gladbach hatte diese ich will jetzt nicht sagen fetten Jahre, aber diese 1-2 Jahre, wo man dachte, oh, alles klar, jetzt hat man langsam Tuchfühlung zur Spitze aufgenommen und da könnte richtig was gehen. In Frankfurt hat man Jahr für Jahr geklotzt und einen draufgesetzt und sich mittlerweile absolut in der deutschen Spitze etabliert. Gladbach ist die letzten Jahre, auch wenn wir die Tabellenplatzierung mal abgehen, alle so zwischen 10 und 14, glaube ich, seit 3-4 Jahren im tristen Tabellenmittelfeld versunken und musste teilweise, ich möchte jetzt nicht sagen, eher nach Abstiegsplätzen Ausschau halten als nach Europa, aber es war schon wirklich viel Nichtssagendes und viel Tristesse dabei. Das vielleicht mal so vorweg und Anton, vielleicht mal so ein ganz kleiner Ausblick nur. Wir gehen natürlich gleich noch viel detaillierter rein, aber erwartest du eine große Veränderung zu den letzten Jahren, wenn man einfach so vom Sportlichen und von dem Blick auf die Tabelle ausgeht?
Im Abschneiden? Ja. Ehrlicherweise nein. Also Gladbach zählt nicht zu den Teams, wo ich irgendwie sage, das ist eine Wundertüte dieses Jahr, weil ich die schon einfach ziemlich based und settled im Tabellenmittelfeld erwarte. Klar, wenn du mal eine gute Phase hast, ein paar Punkte am Stück holst, dann bist du einfach, weil das immer alles eng beieinander ist, dann auch wieder auf Tuchfühlung zu europäischen Rängen. Aber ich glaube im Endeffekt, dass das nicht Ziel sein darf dieses Jahr und auch nicht Ziel sein wird, sondern dass du einfach eine stabile, fußballerisch ansehnliche Saison spielen wollen musst, in der du halt irgendwie das Gefühl hast, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Ich glaube gerade, wo du auch gesagt hast, finanziell ist es klamm und man hat eventuell Spieler nicht holen können, weil zum falschen Zeitpunkt einfach nicht genug Geld da gewesen ist. glaube ich, dass die fetten Gladbach-Jahre, oder wenn man sie fett, aber auf jeden Fall die erfolgreichen Gladbach-Jahre, das war Favre, das war Hecking, das war Rose, und jetzt gerade bist du halt in der Übergangsphase, wo du wieder dich sammeln musst, dich neu ausrichten musst, wo jetzt auch von Roland Wirkus, soweit ich weiß, allgemein auch ausgerufen worden ist, ey, wir schauen wieder mehr auf junge Spieler, wir schauen mehr auf unsere eigenen Spieler. Und ich habe auf dem Discord, so, ihr wisst ja allgemein auch, Discord ist der Place to be, wenn ihr euch mit gleichgesinnten Kickbase-Managerinnen und Managern über eure Teams austauschen wollt. Ich habe im Team-Channel eine Auflistung gesehen an Spielern und ihrem Peak-Marktwert bei Gladbach und dem Marktwert, für den sie tatsächlich veräußert wurden, beziehungsweise was für eine Ablöse sie erzielt haben. Player, Peak-Marktwert in Gladbach, 38, Verkaufswert 3.
Kone, ich will raten weiter nach Peak-Marktwerten.
Du willst raten, oder was?
Ja.
Nach, also, wie hoch der Wert gewesen ist? Okay, Kone?
45.
40 und für 18 abgegeben an die Roma. Benzibaini?
25.
22-0, du bist gut unterwegs. Thuram?
50.
40 Peak für 0 abgegeben. Matze Ginter?
Boah, der war schon hoch damals, WM und alles. Ja, 25 auch.
35, 0 abgegeben. Zakaria?
35.
45 für 11 an Chelsea war das, glaube ich, oder?
Ja.
Und dann kommen wir in Summe auf 220 mögliche Millionen und 32 eingespielte.
Das ist hart.
Und das sind wohlgemerkt nur die letzten 5 Jahre. Und hier steht drunter auch noch, Frankfurt hätte da easy 350 bis 400 Millionen rausgeholt. Also klar, was Krösche da macht, so, der ist, glaube ich, gerade der Topseller im Game. Aber auf jeden Fall ist da halt ganz, ganz viel Geld, das du liegen lassen hast, weil du eventuell dann doch gedacht hast, sportlicher Erfolg nochmal mitnehmen und nicht verkaufen, eventuell da aber dann doch wahrscheinlich lieber mal ein Jahr früher verkauft hättest und den nächsten rangeholt hättest. Aber auf jeden Fall das nochmal irgendwie, um das ein bisschen zu verbildlichen, dass in Gladbach auch einfach finanziell wahrscheinlich gerade nicht so krass viel los ist.
Yes.
Ah, was ich noch sagen wollte, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass Gladbach früh angefangen hat. Du hast sehr, sehr früh gesagt, okay, Dix kommt ablösefrei. Du hast sehr früh gesagt, Kastrop kommt für ein, wahrscheinlich für Gladbach kein Kleckerbetrag, aber für ein paar Millionen, und hast eigentlich schon früh den Anstoß gemacht, im Kader was anzuschieben. Aber danach ging es halt nicht weiter.
Ja, und vor allem, was ich halt so schwierig finde, um das Thema vielleicht mal zuzumachen, ist so, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht mit dieser Auflistung gerade, aber auch einen Player, so, wenn du doch schon weißt, es wird ein schwieriges Jahr, du hast einen langzeitverletzten Kleindienst und so weiter und so fort, natürlich ist Player ein super verdienter Spieler, der scheinbar auch weggehen wollte, dem du dann keine Steine in den Weg legen möchtest, aber da musst du irgendwie Lösungen finden, entweder direkt was an der Angel zu haben, wo du sagst, so ähnliches Kaliber, super erfahrener, Bundesliga-erprobter Spieler, den du ja irgendwie auch in seinem Karriereherbst dann nochmal preiswert bekommst, oder irgendeine Laie vorher festzurren mit richtig Perspektive. Jetzt holst du einen Tabakovic für 750k, wo ich sage, der kann sicherlich als Abschlussstürmer funktionieren. So, das ist aber nicht der, der dich jetzt eben aus dieser Tristesse rausfeuert. Das ist eher so ein Transfer für mich, wo du sagst, okay, du hast jetzt erstmal einen Neuner, du hast erstmal einen potenziellen Abnehmer für Honorar und Hack auf den Bahnen, aber mehr als damit erstmal eine Planstelle wieder zu besetzen und alright unterwegs zu sein, damit du nicht komplett am Rudern bist kurz vor Saisonstart, ist das halt auch nicht.
Und soll deswegen, aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Also im Endeffekt
nicht sein.
Planst du wieder mit Kleindienst ab November, Dezember.
Ja, soll er nicht sein, aber trotzdem finde ich es einfach schwierig, wenn du gerade so dünn, gerade, also vor allem Richtung 10 und Spitze besetzt bist, dass das dann dein Replacement dafür ist, dass du eigentlich Jahr für Jahr jetzt gar nicht mehr unbedingt den Anspruch hast, da oben mit reinzustechen, aber dass Gladbach schon ein Verein ist, wo ich sage, ey, da muss das Ziel vor der Saison werden, ein bisschen Euphorie zu entfachen, ein bisschen deine Anhänger mitzunehmen und so ein bisschen Bock auf die Saison zu machen und nicht zu sagen, alles klar, für den Player holst du dir dann, ich glaube, was waren es jetzt, 3,5 Millionen oder so, womit du nicht großartig was anfangen kannst und hast auch nicht wirklich ja die Perspektive geschaffen, dass du sagst, ey, damit holst du deine Fans, dein Umfeld und die Truppe ab, um halt diese Euphorie vor der Saison, die es in so einem Verein auf jeden Fall braucht, zu entfachen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, immer Euphorie entfachen geht auch nicht. Also ich weiß nicht.
Wann war das letzte Mal Euphorie in Gladbach?
Richtig, aber also ich glaube, dass es gerade bei so Traditionsclubs viel wichtiger ist, eine klare Linie und eine Richtung vorzugeben, weil, keine Ahnung, im letzten, lass es auf Bielefeld oder 60 münzen. Du kannst in so einem Verein, klar, kannst du easy jedes Jahr Euphorie entfachen, aber das macht keinen Sinn. Du kannst nicht jedes Jahr pieken, es gibt Phasen, in denen es nicht läuft, und dann, also mir als leiterprobter Fan ist es dann eigentlich wichtiger, wenn ich das Gefühl habe, dass im Verein eine klare Richtung vorgegeben wird und ich auch das Gefühl habe, ja, okay, auch wenn es dieses Jahr irgendwie halt ein Prozess ist und kein direktes Ziel, worauf ich hinarbeite, dann bin ich trotzdem damit zufrieden, wenn ich wenigstens das Gefühl habe, dass man sich in die richtige Richtung bewegt.
Verstehe ich, aber 60 und Bielefeld sind Vereine, wo du die letzten Jahre vor allem den Blick darauf gerichtet hast, nicht in der absoluten Bedeutungslosigkeit zu versinken. Gladbach ist ein Verein, der schon auch in der Kommunikation nach außen weiterhin versucht, sich als ein großer Bundesliga-Verein, und ich meine, über Tradition und sonst was brauchen wir da nicht reden, nee, und Erfolge in der Vergangenheit, aber du versuchst dich schon als ein Verein noch zu positionieren, der Ansprüche hat, die nicht sind, ich möchte nicht den Weg von Schalke gehen, absteigen und 8 Jahre erstmal schauen, was abgeht und dass ich nicht da komplett am Hungertod nage. So dieses Bild willst du vermitteln, dann musst du auch irgendwo dich dieses Instrumentes bedienen. Also für mich ist so die Emotion um den Club herum, auch wenn das schnell umschlagen kann, Beispiel Schalke, so, aber die Emotion um den Club herum, die Euphorie, dass du da durch das Umfeld getragen werden kannst und so, ist das, also der potenziell größte Trigger, den du in und um so einen Verein hast, ja, und den musst du irgendwie nutzen, finde ich. Und ja, das ist viel zu lange schon nicht mehr der Fall in
Gladbach. Punkt sehe ich auch, aber nachher Platz 10, 14, 10, 10 kannst du für Europa ausrufen. Aber wenn du dann sagst, junge Spieler, dieses Jahr, nächsten Jahre sind dran, dann will ich das aber auch halt sehen. Also dann will ich irgendwen aus dieser U17-Mannschaft will ich Minuten bekommen sehen. Irgendwen, der aus U23 und so weiter nachrückt, will ich halt sehen, dass da was auch passiert und dass halt nicht die gleichen, die letzten 3 Jahre im Mittelfeld gelandet sind, halt da die Minuten weiterschrubben.
Ja, aber da sagst du gerade, ja, du kannst Europa ausrufen oder du sagst, yo, die Jungen und dann will ich es auch sehen und hin und her und so fort. Aber das Ding ist ja jetzt, so, ich meine, was hast du jetzt? Also, du hast einen Kastrop geholt, der sicherlich Potenzial hat. Mhm. Du hast einen relativ jungen Sander letztes Jahr etabliert, bevor der dann, ich glaube, auch länger verletzt war. Ne? Du hast einen Kia Rodia, wo du es versuchst jetzt schon ein bisschen länger, aber so richtig durchziehen tust du es nicht. Und dann holst du halt auf der anderen Seite jetzt wieder einen Tabakovic. Und das ist nichts von beiden. Das ist nicht, wir versuchen hier irgendwie was aufzubauen und jetzt sozusagen gehen wir das Risiko ein mit der Weitsicht auf 3-4 Jahre, dass sich hier richtig was aufbaut. So, das ist hier und da versuchen wir irgendwie zu flicken, was wir uns selber aufreißen. So, aber das ist keine Richtung, die das irgendwie vorgibt, was sie im Moment machen.
Ja, ich glaube, ey, darauf können Gladbach-Fans im Discord gerne mal Bezug nehmen, einfach mal ihre Takes reinschmeißen, weil wir sprechen natürlich auch irgendwie aus einer Draufsicht, aus einer Perspektive, wo wir gar nicht so into Gladbach sind, wie es andere da draußen sind. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch froh, dann nach im Laufe des Podcasts immer wieder Einsendungen von unserem Experten zu bekommen und das vielleicht auch ein Stück weit mit der Vereinsbrille eingeordnet zu bekommen.
Das ist eine gute Überleitung, Anton. Genug des Smalltalks. Einmal kurz Fahrplan des heutigen Podcasts. Wir werden es aufbauen, natürlich wie auch die ersten 2 Episoden schon. Wir werden über die Transfers und Gerüchte gleich sprechen. Wir werden die Startelf-Thematik versuchen zu umreißen. Wir werden über potenzielle MVPs, Dauerbrenner, Players to Watch und unsere Punktefalle des Teams sprechen. Und am Ende dann natürlich noch unsere Kaderübersicht in Form des Take-or-Toss-Spiels hier mit reinbringen, bevor wir dann eine letzte Einschätzung sozusagen geben. Wir werden, wie gesagt, heute späten Nachmittag, frühen Abend noch das Testspiel gegen Metalist Kharkiv uns angucken und werden dann, wie auch gestern schon, nochmal einhaken danach, werden Takes inhaltlich vielleicht sogar auch schon, wenn wir sagen, boah, da haben wir ganz falsch gelegen jetzt nach den Eindrücken, die wir bekommen haben, in den Podcast schon reinschneiden, dann werdet ihr es hören. Also ihr könnt ruhigen Gewissens einfach die Folge von vorne bis hinten hören. Wenn wir irgendwo aus unserer Sicht dann doch jetzt schon irgendwie deutlich daneben liegen, dann werden wir es zu der Zeit schon korrigieren und nicht einfach drin lassen. Genau, das ist dann der Plan. Ansonsten wird es unsere Eindrücke dann nochmal hinten raus geben. Zusätzlich haben wir natürlich auch einen Experten wieder dabei, den wir heute in Form von einzelnen Takes zu unseren Fragen und Thematiken einbinden. Das ist das erste Mal für dieses Jahr so. Der liebe Hannes hat sich mal wieder bereit erklärt, ist ja schon ein absolut alter Hase im Podcast-Geschäft hier bei Kickbase, hat schon den ein oder anderen Club-Podcast begleitet. Und um euch da einfach mal einen Eindruck zu geben, mit wem ihr es zu tun habt, haben wir uns eine kleine Vorstellung von Hannes abgeholt, die wir uns jetzt mal anhören.
Hallo liebe Kickbase-Community, ich bin Hannes, ich bin dieses Jahr schon zum 5. Mal Teil der Club-Podcast-Reihe und werde euch heute 1-2 Dinge zu Borussia Mönchengladbach näher bringen.
Kurze Einordnung von Hannes selbst, also ich habe es gesagt, ist ein altes Haus, was die Club-Podcast oder die Club-Tour hier jedes Jahr angeht. Und deswegen wird er sich auch dieses Jahr einiger unserer Fragen stellen, einiger unserer Themen annehmen und immer mal wieder eingespielt werden, gerade wenn es dann Richtung Startelf und die einzelnen Spieler-Calls geht. Bevor wir wieder von Hannes hören, Anton, machen wir ein ganz kurzes Roundup der Testspiele, die bislang gelaufen sind, und das ist genau eins. Gladbach hat gegen Aue getestet, 3-0 gewonnen, Doppelpack Fukuda. Zu dem Zeitpunkt war die 9 komplett offen, weil die Player-Nummer so gut wie durch war und Tabakovic auch noch nicht nachgekommen ist. Deswegen Fukuda da gespielt, doppelt gehüttelt, ist jemand, der jetzt irgendwie so, wenn ich vom Gefühl her einfach gehe, die zweite, dritte Vorbereitung schon eine ganz ordentliche Rolle spielt und immer mal hier und da auf dem Scoresheet auftaucht, der sich bis jetzt aber noch nicht nachhaltig irgendwie, also auch nicht als regelmäßiger Joker beweisen konnte, kannst du gerne gleich mal kurz einhaken. Ich mach's vorher noch kurz rund mit Honorar als dritten Torschützen. Generell relativ viele Jugendspieler und aus der zweiten Reihe zum Einsatz gekommen. Wir haben einen Noah Pesch, wir haben Saugst, Stange, Veit Stange und Svida, der durchaus interessant werden könnte, die Saison noch sehr jung ist, aber da auch wieder seine ersten Minuten schon bekommen hat in dieser Partie und sogar gestartet ist. So viel zum Test gegen Aue. Heute steht Kharkiv an, danach folgen noch Nürnberg, Valencia und Brentford, bevor es dann wieder in die Wettbewerbe geht. So viel zu den Testspielen. Anton, hast du dazu noch was zu sagen?
Moja hat auch gezockt aus der U16, hatte auch in der zweiten Halbzeit eine ganz, ganz gute Torschance, sah für mich auch nach recht viel Dynamik aus, weil du gerade Fukuda schon angesprochen hast. Fukuda hat zwei Buden gemacht, Fukuda in der Vorbereitung immer wieder regelmäßig mal eine Bude beigesteuert. Fukuda hat gegen Wolfsburg getroffen, das war das eine Spiel, wo Kleindienst gefehlt hat, wo du 5-1 verloren hast, aber immerhin ein Bundesliga-Tor gemacht, das ist für so einen Spieler ja auch extrem wichtig und wertvoll. Bei Fukuda ist mir aufgefallen gegen Aue, dass er beide Dinger, finde ich, gut eingeschweißt hat, einmal mit rechts, einmal mit links, und mir da eigentlich, finde ich, im Sturm auch ein ganz belebendes Element war. Klar, hast du jetzt erste Liga, dritte Liga, du hast ein ganz anderes Tempo, muss natürlich auch sagen, dass Aue in der Vorbereitung schon viel weiter fortgeschritten gewesen ist, als es die Fohlen jetzt gewesen sind. Deswegen fand ich es schon ein stabiles und recht souveränes Ergebnis. Du hast ein paar Minuten, wo du mal ein, zwei Dinger hinten drauf bekommen hast, aber mit Fukuda in der Spitze habe ich zumindest mir gedacht, so ja, okay, du hast mit Tabakovic und Fukuda, sollte Fukuda in der Bundesliga funktionieren, hast du auf jeden Fall zwei verschiedene Elemente, die du einsetzen kannst. Du kannst sagen, ey, gegen Heidenheim will ich da vorne Tabakovic haben, dem ich über Honorar einen Ball nach dem anderen in 16er reinfeuer und der soll einfach Schädel, Fuß hinhalten und die Dinger reinbringen. Wenn du aber umschalten willst, kannst du auch überlegen, dass du sagst, Honorar, Hack, Stöger, der die Bälle reinspielt, und gib ihm und Fukuda vorne in die Spitze, und wir gucken, dass wir irgendwie eine eigentlich spielerisch besser veranlagte Mannschaft so knacken. Also ich glaube, dass das dir schon verschiedene Ausrichtungen und Möglichkeiten eröffnet. Ansonsten glaube ich, dass man jetzt aus dem ersten von 5 Tests, die wir bisher auf dem Zettel haben, noch nicht zu krass viel ziehen kann. Ich bin aber auf jeden Fall, wie vorher schon angesprochen, gespannt, die Jungen zu sehen und mir selber einen Blick zu machen. Man muss ja auch sagen, Svida, Pesch, Moja, die sind alle noch gar nicht bei Kickbase drin. Liegt natürlich auch daran, dass der Gedanke immer ist, den Markt nicht mit 500k-Spielern zu fluten, damit ihr nicht auf einmal 5 irrelevante Spieler in Folge auf eurem Transfermarkt gespült bekommt. Und deswegen schaut es natürlich da auch unser Fantasy Center Stück für Stück an, was Sinn macht und welche Jugendspieler oder U23-Spieler oder nachrückende Youngstars es überhaupt Sinn macht zu integrieren.
Yes. Soweit so gut. Pesch habe ich sogar auch mitbekommen, dass da einige Gerüchte aufgekommen sind, dass eine Leihe in die zweite Liga oder die dritte Liga sogar ansteht. Also das hat schon alles Hand und Fuß in aller Regel, was das Fantasy Center sich da überlegt und wie die Kader dann sozusagen in der App aussehen, aus genannten Gründen, die Anton gerade aufgeführt hat. Soviel zu den Testspielen, und ich glaube, damit können wir dann schon zu unserem Transferkarussell kommen, Anton. Ich glaube, die Abgänge können wir relativ kurz halten. Wir haben einen Sippel, der Vollständigkeit halber, wir haben einen Stevie Leiner, der eigentlich ja letztes Jahr auch schon eher Rotationsspieler war. Und dann haben wir den eben schon thematisierten Player. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr allzu wild einordnen. Wäre auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat weiterhin gewesen, wäre flexibel einsetzbar gewesen, reißt auf jeden Fall eine Lücke, die man jetzt vorerst dann ja mehr oder weniger versucht hat, mit Tabakovic zu schließen, wo aber sicherlich noch was passiert aus unserer Sicht. Und wir haben einen Schwanschara, der eben auch genau auf der Position zuletzt immer mal wieder Richtung Startelf geschielt hat, wo aber jetzt auch nie der große Durchbruch kam, der jetzt in die Türkei dann gewechselt ist. Zu den 4 Abgängen noch mehr zu sagen, als wir schon getan haben.
Würdest du sagen, Tabakovic schließt die Playerlücke? Ich glaube, die Playerlücke muss noch geschlossen werden. Ich glaube, Tabakovic war so, ey, Schwanschara, wenn du gehen möchtest und woanders Spielzeit bekommen willst, dann brauchen wir aber sofort danach. Ja. Ein Stürmer.
Deswegen habe ich gerade so gezögert. Ich habe es trotzdem so gewordet, weil Player für mich potenziell auch jemand gewesen wäre. Wenn jetzt Schwanscharer geht und ein Kleindienst verletzt ist, dann ist halt Player der Erste, an den ich denke, der im Prinzip auch die Neuen besetzen kann. Mhm. Deswegen nein, grundsätzlich, so wie der Kader aufgestellt war in der letzten Saison, ist Player nicht unbedingt für die Neuen vorgesehen, ist dementsprechend dann natürlich Tabakovic auch nicht der direkte Ersatz. Aber Player reißt für mich eine Lücke, die auch auf der neuen von Relevanz ist und wo Tabakovic zumindest erstmal jemand ist, der die halt besetzt. Aber ja, du hast recht, der direkte Ersatz ist es nicht. Gut, dann Zugänge. Auch da haben wir schon teilweise angerissen. Ein Tabakovic, gekommen. Genau, zu dem wir jetzt schon ein paar Worte verloren haben. Wir haben einen Jens Kastrop, der aus Nürnberg gekommen ist, letztes Jahr eine sehr ordentliche oder auch schon seit 2 Jahren eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Rolle in der zweiten Liga gespielt hat, dann mit einer langen Verletzung jetzt zu kämpfen hatte. Da bleibt abzuwarten, wie er sich jetzt in der Vorbereitung einbringt. Ist jemand, der grundsätzlich relativ flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist, wahrscheinlich am ehesten so Richtung Zehnerposition eingeplant ist aus meiner Sicht, aber sowohl auf der 8 als auch auf so Halbspuren und potenziell mal auf der Außenbahn einsetzbar ist. Dann haben wir Dix, der für die Innenverteidigung / Linksverteidigung gekommen ist. Wir sehen ihn ganz klar als Innenverteidiger eingeplant. Ist jemand, der potenziell sogar auch erstmal die Elfer nehmen könnte, wenn er denn startet und direkt ein Thema ist. Da werden wir gleich auf Itakura noch zu sprechen kommen. Hat zuletzt, glaube ich, 4 der letzten 4 Elfer, die er genommen hat, auch verwandelt. Also das vielleicht auch schon mal so ganz klein im Hinterkopf haben, wenn ihr da vor einer Kaufentscheidung steht. Oskar Fraule kommt zurück aus Utrecht, hat da auch eine ordentliche Rolle gespielt, ist aber wohl nicht unbedingt eingeplant in Gladbach. Und Grant Leon Ranos, auch jemand, der zuletzt verliehen wurde, ein Neuner ist, aber auch da eher ohne Perspektive in Gladbach ist. Also wirklich relevant aus meiner Sicht Tabakovic, Kastrop, Dix für 3 verschiedene Positionsgruppen. Tabakovic auf der 9 scheinbar erstmal gesetzt, es sei denn, da passiert noch was. Kastrop jemand, wo man die Vorbereitung aus meiner Sicht abwarten muss, und Dix für mich auch ganz klarer Startelf-Kandidat.
Ja, ich habe mir bei Dix auch aufgeschrieben, kann alle Positionen der Viererkette spielen, also wenn du Rechtsbedarf hast, links, Mitte, IV, ganz egal was, so, den kannst du auf jeden Fall überall bringen. Ist, glaube ich, da mit einem Marktwert von aktuell so um die 12, 13 Millionen, wenn ich mich nicht irre, würde ich gerne einmal fact-checken. Auch jemand, den ich mir am Anfang problemlos ins Team holen würde. Wir haben Dix momentan bei 14,1, ist jetzt Upper Limit, muss ich sagen.
Ja.
Also viel mehr will ich dafür nicht ausgeben, gerade weil ich auch einfach noch nicht wirklich einschätzen kann, was in Gladbach nächstes Jahr Phase ist. Denke aber, wenn man den zugelost bekommt und wenn man sieht, dass der aktuell natürlich noch am Steigen ist, dann macht man da prinzipiell auch nichts falsch. Aber wäre niemand, wo wir jetzt, wir haben ja auch gestern über IVs gesprochen, gerade bei Freiburg, dass das vielleicht, wenn du Optionen hast, die irgendwo um die 10 liegen, vielleicht nicht unbedingt in die hohen zweistelligen Bereiche reinragen möchtest. Ansonsten bei Kastrop würde ich Spielminuten, das hängt natürlich stark davon ab, ob Reitz jetzt irgendwie doch nochmal irgendein lukratives Premier League-Angebot bekommt, das du annehmen musst, weil du natürlich dann irgendwann auch mal finanziell einen Treffer landen möchtest, aber an sich würde ich Kastrop spielminutentechnisch irgendwo zwischen einem Neuhaus und einem Reiz von der letzten Saison sehen.
Ja.
Oder vielleicht sogar einfach einen Sander vom letzten Jahr. Oder glaubst du, er macht mehr Minuten?
Nee, einen Sander, ja, wobei Sander hat
könnte sich schon auch mehr schon sein, auch, gell? Aber
nee, Sander hat sich doch vor seiner Verletzung eigentlich durchgesetzt. Der war zeitweise sicherer Starter eigentlich da im Zentrum, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Und da sehe ich Kastrop noch nicht unbedingt, muss ich sagen. Also, wenn du es wirklich nicht mehr schaffen, ja, okay, solltest.
16 Starter wären schon, das wären schon
wäre eine gelungene erste Saison für Kastrop in Gladbach. Genau. Also ich denke auch, dass wenn du wirklich gar nichts mehr auf der 10 und im Zentrum gemacht bekommst und ein Reiz noch gehen sollte, dann müssen wir das nochmal neu einordnen, dann irgendwann in den nächsten Wochen. Aber solange Gladbach den Kader noch in Anführungsstrichen zu Ende gebaut bekommt, ist Kastrop schon jemand, der sicherlich seine Starter bekommt, der sicherlich auch immer jemand ist, der von der Bank ordentlich Elan bringen kann, aber den ich jetzt eigentlich nicht mit irgendwie 10 Startern am Stück und da absolut sattelfest in der ersten Elf sehe. Mhm. Das dürfte eher schwierig werden im ersten Jahr, auch vor dem Hintergrund, dass er jetzt lange geplagt raus war. Ich habe gerade grinsen müssen, als du die Parallele zu Freiburg und den Innenverteidigern gezogen hast, weil als du über Dix gesprochen hast, habe ich direkt im Kopf gehabt, dass es für mich ein Philipp Lienhardt mit gewissen Vorzügen Stichpunkt 11 war. Und für einen Lienhardt bin ich auch nicht bereit, mehr als 12, 13, max 14 Millionen auszugeben. Deswegen, Das wäre für mich so eine ähnliche Range, ohne jetzt super viel von ihm gesehen zu haben, aber vielleicht um das einfach mal so als Eindruck reinzugeben. Gar nicht mal unbedingt, ob der Spielstil sich jetzt super ähnelt oder so, aber für mich sind das beides Innenverteidiger, die jetzt nicht den überragenden Spielaufbau und Rohpunkte-Output haben, die an der Seite von potenziell einem Elvedi und einem Ginter alteingesessenen Hasen im Game spielen werden und dann nicht die Rolle des Abwehrchefs einnehmen, aber eben eigentlich sicherlich sicher gesetzt sein sollten. Für mich so ein bisschen das Pendant zum Freiburger Lienhardt an der Stelle.
Ja, und bei Oskar Fraule, auch der ist wie die Young Guns von Gladbach noch nicht in der App drin und da sehe ich auch einfach keine Chance, weil du im Mittelfeld packed bist, weil du mit Weigl, weil du mit Rocco Reitz, weil du mit einem Castro, weil du mit einem Sander einfach viele andere Leute hast, die auf diese Spielminuten schielen, glaube ich, dass es für Fraule schwer wird, obwohl er in Utrecht eine gute Zeit gehabt hat, hat in der Saison 24, 25, 27 Spiele, 3 Tore, 3 Assists gemacht, ist also, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt auch jemand, der in seiner Karriere weiterhin Anspruch hat, Spielminuten zu sammeln und zu starten und zu spielen und deswegen eventuell auch nochmal ein Leihkandidat oder ein Abgang, ich weiß es nicht, aber deswegen auch da nochmal warten, ob der kommt. Wenn er kommt, dann wahrscheinlich irgendwo Richtung 500k, 1,5 Millionen.
Ja, gehe ich mit und würde dann einmal rüber auf die aktuellen Transfergerüchte kommen. Zum einen machen wir es vielleicht erstmal kurz bei den Abgängen. Itakura, seit Ewigkeiten ein Thema, ob der geht, wo der hingeht. Interessenten stehen Schlange, so wie man das mitbekommt. Also da werden sich auf jeden Fall Möglichkeiten eröffnen. Er scheint auch nicht abgeneigt. Dementsprechend wird er auch für die Innenverteidigung jetzt aus unserer Sicht nicht mehr wirklich eingeplant. Wir sehen da Elvedi und Dix dann starten zum ersten Spieltag. Wenn Itakura doch bleiben sollte, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber die Zeichen stehen schon deutlich auf Abschied, oder?
Ja, denke ich auch. Ich glaube vor allem, weil du eben das Geld brauchst, um vorne nochmal nachzurüsten. Mein letzter Stand war, dass die PSV nachgerüstet hast mit dem Angebot auf 9 Millionen. Und dass das natürlich jetzt schon langsam Dimensionen sind, mit denen du vermutlich einen Ersatz bekommen würdest. Aber ich schätze, dass Gladbach da noch irgendwie bis zum Ende versucht, nochmal alles zu pressen, was geht, um dann eben auch adäquaten Ersatz für vorne zu bekommen. Ich habe Anfang der Sommerpause auch schon Gerüchte gelesen, von wegen Matanovic war ja auch ein Thema in Gladbach. Aber wenn der jetzt für 8 Millionen geht, zu teuer. Ja. Also das wäre nichts gewesen. Rashica-Gerüchte gab es zwischendurch, wo ich auch nicht weiß, wie viel dran gewesen ist. Aber die waren auf jeden Fall hier und da zu lesen, wo man auch gedacht hätte, boah, das hätte offensiv nochmal ein Powerhouse sein können. Dann Omar Traoré und Bulut habe ich auch auf rechts hinten gelesen. Aber ich stelle es mir schwierig vor. Also ich weiß nicht, wenn du vorne nochmal Kohle in die Hand nimmst, um irgendwen zu holen, ob du für rechts hinten wirklich noch Budget übrig hast.
Ja, vor allem Traoré und Bulut. Also Schalke ist schon eher in der Position, verkaufen zu können, zu sollen, zu müssen. Wird aber auch nichts unter 5 Millionen oder so irgendwie in Betracht ziehen, glaube ich. Und dann ist es halt auch jemand, der eine gute Zweitligasaison hatte, wo du wieder nicht so richtig weißt, was du bekommst dann auf Bundesliga-Ebene. Und dafür ist es dann schon in Gladbacher Sphären im Moment eine ordentliche Stange Geld. Traoré, da ist Heidenheim überhaupt nicht in der Not zu verkaufen. Deswegen wirst du auch da jetzt kein Schnäppchen machen. Und ja, im Moment ist es halt leider so. Sofern irgendwie der finanzielle Invest über diese Schnäppchenebene hinausgeht, wird es eben schon schwer für die Gladbacher. Und deswegen, wir haben es gesagt, wir erwarten einen langen Sommer. Itakura, hatte ich gerade noch so den Gedanken, 9 Millionen stehen im Raum. Was glaubst du, war Itakuras Peak-Marktwert in Gladbach?
15?
Ja, ich hätte jetzt auch 15, 20 gesagt.
15 bis 20,
sowas. Aber da hast du eigentlich auch den Punkt schon wieder verpasst, ne?
Kann sein, ja. Also
natürlich war er wichtig die letzten Jahre, aber wirklich da mal Geld draus zu machen und perspektivisch zu denken, also jetzt bist du schon wieder an dem Punkt, ich glaube, der Vertrag läuft noch ein Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, und jetzt das musst heißt, du halt auscashen. Musst
verkaufen, ja. Und also die Situation hattest du bei einigen der genannten eben, wo wir in der Liste
waren. Ja, ich glaube auch Player war noch jetzt bis 26 laufender Vertrag, also auch da musst du dich wieder entscheiden, ob du nochmal den sportlich erfahrenen Mann mitnimmst oder guckst, Kohle zu bekommen, was eben geht. Und wahrscheinlich war Itakura zu spät, aber letztes Jahr im Sommer hast du natürlich auch immer wieder LW die Abgangsgerüchte gehabt und war da ewig das Thema. Wenn du halt bei dem einen Gerücht hast, kannst du beim anderen nicht versuchen, den noch mit zu Geld zu machen. Deswegen schwierig, aber sehe ich schon ähnlich wie du, ja.
Schwierig, aber schon in Reihe die falsche Entscheidung getroffen.
Ja, einfach.
Naja, weg von dem Thema. Du hast schon ein paar Gerüchte zu Neuzugängen noch aufgegriffen. Ganz kurz, du hast eben auch angerissen, Reitz, da könnte Premier League ein Thema sein, hat eine gute U21-Euro gespielt. Da wird man auch einfach abwarten müssen. Habe ich gerade keine so super starke Meinung zu, ob das nochmal ernst wird oder nicht. Ist was für mich super auf der Kippe steht. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal heiß wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach in Gladbach bleibt und dann nichts mehr irgendwie zum großen Thema wird. Also da jetzt eine Tendenz abzugeben, tue ich mich sehr schwer. Hast du da eher eine Meinung zu?
Tendenz gar nicht, aber ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wer fragt, was auf den Tisch gelegt wird und was Gladbach Rocco Reitz erzählen kann. Wenn die sagen, du spielst hier 30 Spiele Bundesliga dieses Jahr, dann kann das musst du ihm sagen, musst du ihm in Aussicht stellen, aber dann ist das auch ein krasser Pull, weil ich finde auch als U21-Nationalspieler, wenn du da 30 Bundesligaspiele machst, kann das einfach auf einem hohen Niveau ein guter nächster Karriereschritt sein. Wenn er aber jetzt irgendwie aus der Premier League einen Verein aus dem Mittelfeld anfragt und das für ihn lukrativ ist, wenn es für Gladbach lukrativ ist, ist das halt vielleicht auch irgendwie nochmal ein Fit.
Wer weiß. Auf jeden Fall. Zu den Zugangsgerüchten. Du hast einige schon genannt. Maschino haben wir schon drüber gesprochen. Wenn wir vielleicht mal erst auf der Stürmerposition bleiben. Ich nenne mal 3, 4 Namen. Also vielleicht mal ganz kurz noch Andy Zekiri, den wir schon kennen aus der Bundesliga aus Augsburg, der potenziell einen eher quirliger, einen eher, eher dynamischer Spieler für so eine 9er-Position gewesen wäre, wenn überhaupt, wäre einer, der auch flexibel in der Offensive gewesen wäre, der aber aktuell auch nicht allzu heiß scheint. Schon eher ein Thema sind eben der genannte Maschino, wo man jetzt halt schauen muss, ob man sich irgendwo einigen kann, und vor allem auch Kars aus Magdeburg, der eine sehr gute erste Zweitligasaison gespielt hat, ordentlichen Scoring-Output hatte und auch ein sehr dynamischer Neuner ist, und Esposito aus Mailand, zu dem ich jetzt noch nicht allzu viel gesehen habe. Ich habe mir mal die Stats ein bisschen angeschaut, hat ordentlich gescored in Serie A und Serie B für Empoli, Inter, Sampdoria, glaube ich, war auch schon, war jetzt aber nicht so, dass du sagst, das ist der Banger, aber ich muss sagen, so von dem Profil her, wie sich der Spieler an sich liest, stats-wise, ist das schon das absolut oberste Regal, in das Gladbach im Moment greifen kann, glaube ich.
Finde ich auch. Also gerade der Punkt mit dem Profil, hängende Spitze, aber auch die Möglichkeit, vorne reinzustechen, ist, finde ich, am ehesten das, was ein Player ersetzen würde. Sah aber auch marktwerttechnisch so aus, als wäre das, wofür sich Gladbach am meisten strecken müsste. Ich glaube, dass jetzt zum Beispiel Kiel einfach einen hohen Preis, einen hohen Anker setzt und guckt, für Maschino so viel wie möglich zu bekommen. Maschino fände ich am realistischsten und dann wahrscheinlich auch preis-leistungstechnisch am besten, weil Kars sehe ich nicht so richtig, weil ich den schon einfach als klaren Stürmer ehrlicherweise sehe, und wo du bei Maschino die Möglichkeit hast, glaube ich, schon auf rechts, auf links auszuweichen, hängend auszuweichen. Du kannst ihn als Doppelsturmspitze spielen lassen. Ich glaube, da bist du einfach am variabelsten. Da kannst du sagen, ey, der kennt die Liga, der hat, obwohl es Kiel gewesen ist, 2-stellige Tore gemacht letztes Jahr. Deswegen hast du da jemanden, der vielleicht einfach schnell in dieses Bundesliga-Game auch wieder reinkommt. Und mein Take ist deswegen, dass irgendwann im Laufe der nächsten Wochen Maschino noch kommt. Würde mich auch freuen, weil der dann irgendwem bei uns in der zweiten Liga weggesniped wird.
Ja, fühle ich. Einer, den ich noch auf dem Schirm hatte, den ich mir einfach mal hier in die Liste gepackt habe, weil ich da dachte, das wäre doch der Fit gewesen. Und ich kann mir ehrlicherweise bei dem Standing, was er im Moment dann jetzt in Freiburg hat und wie da auch schon offen kommuniziert wurde über Abwanderungsgedanken und Co., Gregoritsch. Also nicht unbedingt als der Playerersatz, wobei er auch in Hamburger Zeiten und Co. Zehner gespielt hat und Spielwitz hat, einen Verteiler sein kann. Aber Gregoritsch wäre für mich eigentlich der perfekte Neuner mit eben dieser Ausweichmöglichkeit auf hinter die Spitze gewesen. Und Gregoritsch, Gladbach, wäre für mich irgendwie ein Fit einfach vom Kopf her.
Hinter die Spitze sehe ich nicht. Den Fit bei Gladbach und in der Sturmspitze und als Zielspieler sehe ich natürlich. Aber ich frage mich dann, ob er besser ist als Tabakovic. Keine Ahnung.
Ja, schwierig einzuschätzen.
Aber wäre natürlich auch ein geiler Transfer gewesen.
Ja, hätte ich sehr gefühlt, ja, muss ich sagen. Gut, dann Stürmer, also auf jeden Fall Maschino, Kars, Esposito mal auf dem Schirm haben. Tabakovic im Moment vielleicht noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, je nachdem, was da noch passiert. Wie klar es dann jemand ist, der auf der 10 spielen kann, ob er sogar eine Alternative für die Spitze wird, was sich jetzt auf der 10 sonst noch ergibt, da werden wir dann einen Blick drauf haben. Ansonsten, ja, gibt's eine Liste, da sind noch ein Boving drauf, ein Kutsias drauf, ein Hadji drauf, auf den ich vielleicht ganz kurz eingehen würde, weil ich da noch ganz genau im Kopf habe, dass der, ich meine, es war auch eine U21 Euro, auf der oder bei der er für Rumänien vor ein paar Jahren richtig aufgedreht hat, ist tatsächlich auch, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, der Sohn von Giorgio Hadji oder Neffe oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall
Verwandt zumindest, ja.
Auf jeden Fall Fußballerblut in der Familie, da wird schon richtig gezaubert, und das ist wirklich einer, wo ich auch damals dachte, der hat einfach richtig geile Anlagen. Das ist wirklich ein richtig geiler Zehner gewesen, der super flink, super gute Bewegungen hatte, einen richtig guten Fuß hatte, ein gutes Gespür fürs letzte Drittel, für den letzten Ball gehabt hat. Also das wäre jemand, der ist aktuell vereinslos, was mich gewundert hat, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, das ist so einer, der kommt überall unter. Also der findet überall so die Vereine, die mal nach einem kreativen Element suchen, und macht da irgendwie seinen Weg. Wie gesagt, jetzt auch schon Jahre nichts mehr gesehen von ihm, deswegen auch der Call von mir mit Vorsicht zu genießen. Aber das fände ich zumindest interessant, wenn man ihn tatsächlich unter Vertrag nimmt. Wie gesagt, ist aktuell vereinslos, gerade vor diesem finanziellen Aspekt dann sicherlich ein Thema, was Gladbach sich mal anschaut. Das wird nicht komplett aus dem Nichts kommen, dieses Gerücht. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Und ansonsten ein Gerücht, was vielleicht, oder ein Spieler, der den Leuten vielleicht noch was sagt, Clemens Riedel. In der Bundesliga für Darmstadt.
My man.
Ja, in der Bundesliga für Darmstadt schon Minuten gemacht vor 2 Jahren. In der zweiten Liga dann extrem jung Kapitän geworden. hat im Moment so einen kleinen Hänger, wo man aber nicht so ganz weiß. Also in dieser Vorbereitung kommt er wenig zum Einsatz. Die Frage ist, steht er kurz vorm Wechsel? Auch da stehen mehrere Ziele irgendwie auf der Liste, die es werden könnten. Gladbach ist eins davon. Oder ist es tatsächlich so ein kleines Formloch, weil irgendwie, ja, weiß ich nicht, man hört solche und solche Stimmen. Wie auch immer es am Ende sein mag, er hat Führungsqualitäten in super jungem Alter unter Beweis gestellt letztes Jahr. Darmstadt hat sich wirklich da aus einem absoluten mauen Saisonstart rausgekämpft unter seiner Führung. Der hat eine sehr gute Rolle gespielt, ist ein physisch übertrieben starker Innenverteidiger. Also da erinnere ich mich, dass wir vor 2 Jahren auch darüber gesprochen hatten, dass es so Insights aus dem Verein gab, wo gesagt wurde, Alter, der in 2-3 Jahren ist das so ein Brecher in der Bundesliga und der wird da seinen Weg machen. Allein die Athletik, die Physis, die der mitbringt, das ist unmatchable und deswegen, ja, wäre das für mich auch auf jeden Fall eine interessante Geschichte, wenn der noch kommen sollte tatsächlich, aber Anton, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, die Innenverteidigung ist jetzt vielleicht nicht die allergrößte Baustelle gerade, da müsste man erstmal auf anderen Positionen nachlegen.
Ja, Offensive wird definitiv noch was passieren, im ganzen Kader wird nicht mehr viel passieren und was passiert, wird in den kommenden Wochen erst sichtbar, wenn eventuell sich finanziell noch ein bisschen was bewegt, ja.
Was auch passieren wird, ist, dass wir uns jetzt Hannes Startelf-Prognose zu Spieltag 1 anhören.
Die Startaufstellung, da denke ich, dass wir in einem 4-2-3-1 auflaufen werden. Im Tor ziemlich gesetzt Nikolas. Ist auch gerade noch, also wir sind ja noch früh in der Saisonvorbereitung gerade. Und der ist auf jeden Fall noch extrem günstig und wird, denke ich, durchgehend spielen. Auf jeden Fall Empfehlung. Dann links Ulrich, in der Innenverteidigung denke ich, dass Elvedi und Dix starten werden, rechts Skelly, auf der Doppel-6 Weigel und Reitz, wobei man jetzt ab und an auch schon mal gehört hat, dass eventuell Weigel auch durch Sander verdrängt werden könnte und dann offensiv links Hack, rechts Honorar, auf der 10 erstmal Stöger, soll ja noch ein Neuzugang kommen für die 10, also quasi als Player-Ersatz. Bin ich mal gespannt, der könnte dann eventuell Stöger auch verdrängen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir wahrscheinlich mit Stöger gegen Hamburg reinstarten werden und im Sturm, denke ich, der frisch verpflichtete Haris Tabakovic als Kleindienstersatz auf jeden Fall die ersten Spieltage wahrscheinlich gesetzt. Wie gesagt, es kann immer noch was kommen, aber aktueller Stand heute, 20.07., denke ich, dass Tabakovic auf jeden Fall gegen Hamburg starten würde.
Bench, was wir gestern hatten, haben wir heute gar nicht, gell? Das stellt sich doch fast von selber auf.
Ja, es ist, also wir haben uns eigentlich genau dieselbe Startelf zurechtgelegt. Ich würde sagen, da sprechen wir einfach nur über 2-3 Positionen, wo jetzt von ihm auch Duelle aufgemacht wurden und fangen wahrscheinlich mal an hinter, also oder beziehungsweise vor der Viererkette, die auch laut ihm relativ safe ist, die wir genauso sehen. Doppel-6, Sander Weigel. Überrascht mich ein bisschen, dass das Duell jetzt so aufgemacht wird als einziges eigentlich in der Startelf.
Ich habe von Sander einen überragend geilen Ball gegen Aue gesehen in die Tiefe auf Honorar, der dann auch, glaube ich, das 3-0 eingeleitet hat. Aber ich glaube, wenn Weigel nach wie vor Kapitän ist nächstes Jahr, dann ist das erstmal nicht der Sockel, an dem man sägt. Wobei ich auch nochmal in Frage stellen müsste, das müssen wir nochmal klären, ob Weigel Kapitän ist, ob Jonas Omlin Kapitän ist. Vielleicht können wir das an der Stelle einmal kurz fact-checken.
Wir können es fact-checken. Vielleicht hast du da gerade eine fixe Idee, wo schnell was abrufbar ist. Ich würde inhaltlich mal drauf eingehen und wäre mir fast sicher, dass es Omni nicht weiter ist. Auch mit dieser ganzen 50-50 und von Nikolas verdrängt Thematik. Also ich sage, während der laufenden Saison solltest du die Kapitäne behalten, solltest du die Teamhierarchie nicht irgendwie zu sehr ins Wanken bringen und die Strukturen da irgendwie ankratzen. Vor einer Saison solltest du aber nicht mit einem zweiten Torwart als Kapitän reingehen, zumindest nicht als ersten. Okay, du tust dich auch gerade schwer, was dazu zu finden. Werden wir abwarten müssen, werden wir sicherlich heute Abend mal eine Binde sehen auf dem Platz und das zumindest für diesen Test mal nachliefern können. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es Omlin nicht ist. Ja, ich weiß nicht, wie sicher Elvedi langfristig da bleibt, ob man sich das irgendwie antun möchte, wenn da irgendwie dann doch wieder Themen aufkommen mit Abgangsgerüchten. Ob das ein Thema ist, ob es einen Weigel macht, was sonst für Optionen bestehen. Ich sehe da nicht allzu viele Spieler, die das machen könnten.
Ja, auf transfermarkt.de ist weiterhin das Omlin gelistet, aber ich tue mich schwer damit. Also wenn der nicht Nummer 1 ist, dann glaube ich, dass das Julian Weigl ist. Und wenn Julian Weigl Kapitän ist, dann ist das nicht der Spieler, an dem man auf der 6 sägt, sondern eher, dass du drumrum baust und eventuell auch mal einen Reiz einen höher spielen lässt und einen Sander daneben. Aber ich glaube, das wird sich dann auch immer so spielerprofiltechnisch auf den Gegner einstellen. Gegner ist ein gutes Stichwort, weil erster Spieltag, Sonntag, 17:30 Heimspiel gegen den HSV. Und das ist ein Spiel, wo du auf jeden Fall Kickbase-Punkte machen kannst, oder?
Ja, denke ich schon. Was mir gerade die ganze Zeit so im Kopf rumgeistert ist, wenn wir Weigl als Kapitän gesetzt sehen und Hannes gerade sagt, ey, Sander ist auf jeden Fall ein Thema und du sagst, da hast schon ein, zwei brutale Bälle gesehen und so weiter und so fort. Und letztes Jahr haben wir ja auch hier gesessen und gesagt, ja, ey, der macht einen supergeilen Eindruck im Training, der wird schon zum Thema irgendwie werden, dann hat er sich schnell durchgesetzt, also Sander muss man auf der Rechnung haben. Reiz, haben wir gesagt, muss eigentlich 30 Spiele dieses Jahr machen, wenn du es dir da nicht wieder verscherzen willst. Und der hat natürlich Potenzial ohne Ende und ist auch schon eine feste Größe. Dann hast du potenziell einen Weigl als Kapitän. Warum ist es denn keine Option mit Jerry Ball des letzten Jahres, der letzten Saison, wo du sowieso viel konterst, viel dich auf Gegner einstellst, selten diesen klaren Zehner gespielt und gebraucht hast und eher eine Umschaltmannschaft bist? Was ist denn mit Reiz bisschen vorgezogen und Sander Weigl dahinter?
Ja, finde ich okay. Finde ich auch eine denkbare Lösung, die du je nachdem, was für einen offensiven Mittelfeldspieler du noch holst und je nachdem, in was für Spielen du einen Kevin Stöger als kreatives Element auf dem Platz haben willst, für mich auf jeden Fall denkbar, aber ich glaube, dass ich sonst auch irgendwie Jobsharing einstellen kann. Ich glaube nicht, dass Weigl irgendwo Minuten einbüßen wird, weil der 2881 Minuten gemacht hat letztes Jahr, 33 Einsätze, 33 Mal Startelf, meisten Minuten in Gladbach gesammelt. Sehe ich nicht, warum der jetzt abgesägt werden sollte.
Glaube ich auch nicht. Dann sind wir aber eigentlich uns einig, wenn wir jetzt diese gesamten drei zentralen Mittelfeldpositionen mal nehmen. Sehen wir Weigl ganz oben, sehen wahrscheinlich einen Reiz dahinter und sehen dann wahrscheinlich so Stöger, Sander mit Abstrichen und vielleicht eher Richtung Saisonmitte, einen Kastrop, je nachdem, wie er sich etabliert, sind die wahrscheinlich die dann auf die dritte Position spekulieren, ob es dann eine Sechserposition, eine Achter, eine Zehnerposition ist.
Ja, ja. Wir hatten ja in den letzten Tagen auch viel diese Stöger-Diskussion, wir zwei. Und ich gebe dir recht, dass wenn kein anderer kommt, dass das von der Qualität, die er mitbringt, der beste Spieler auf der Position ist. Dass der seine Mitspieler außen einsetzen kann, dass der in die Tiefe gehen kann, dass der geile Standards treten kann, gar keine Frage. Aber das letzte Jahr hat mir irgendwie gezeigt, dass Seoane nicht unbedingt auf ihn setzt. Und deswegen bin ich skeptisch. Der Preis aktuell von um die 7 Millionen ist nicht viel. Man kann drauf gambeln. Wenn ihr drauf gambelt, könnt ihr euch aber auch wieder die Finger verbrennen. Ich werde es nicht tun. Euch ist freigestellt, was ihr macht. Ich glaube, der HSV ist schon ein Matchup, wo man den einen oder anderen Gladbach-Starter mitnehmen könnte, weil im Endeffekt zu Hause gegen den Aufsteiger muss einen Anspruch haben, das Spiel zu machen, Rohpunkte mitzunehmen. Und an sich ist Gladbach für mich auch ein Team, das vorne auf jeden Fall immer gefährlich werden kann. Wenn wir uns allgemein mal anschauen, gegen wen Gladbach in den ersten paar Wochen spielt, dann ist das der HSV, dann ist das Stuttgart, dann ist Länderspielpause. Dann ist es Bremen, Leverkusen, Frankfurt und Freiburg. Länderspielpause, ersten 6 Spieltage vorbei. Finde ich vom Auftaktprogramm her gar nicht mal so geil. Also HSV und dann fast gib ihm.
Ja, also sehe ich auch nicht. Es wäre für mich wirklich das einzige Szenario, was Sinn macht, ist so dieses auf Startelf am ersten Spieltag spekulieren und dann mal gucken, weil wenn ein Stöger am ersten Spieltag startet, dann geht der erstmal durch die Decke. Mhm. Das Problem ist, den nimmst du dann für Stuttgart mit, weil du einfach den Gewinn mitnimmst und weil Stuttgart auch letztes Jahr eher eine Wundertüte war, wo ich aber schon wieder mehr sehe dieses Jahr, deswegen da würde ich jetzt nicht mit dem super Punkte-Output rechnen. Dann nimmst du potenziell halt 2-3 Millionen über eine Länderspielpause mit, aber dann ist eigentlich auch finito. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, die Upside ist da, aber du kannst danach in Spielen gegen Leverkusen und Co. wahrscheinlich nicht mehr mit allzu krassen Punkten rechnen, selbst wenn dieser Gamble aufgeht. Mhm. Ist es das dann wert? Weiß ich nicht.
Schwierig. Wenn ich mir jetzt gerade anschaue, dass du vielleicht nach Stuttgart nochmal Bremen zu Hause mitnehmen kannst, bei denen du auch nicht weißt, was passiert. Aber wenn danach halt Leverkusen und Frankfurt und Freiburg kommen, sind das Spiele, wo nicht unbedingt viel Kickbase-Punkte bei rumkommen. Aber auch da muss man natürlich klar sagen, wenn du dir halt jetzt wirklich einen Dixon LW, die hinten reinpackst, dann sind es Spieler, die du nicht für ein Spiel holst, sondern sind es Spieler, die du für eine Hinrunde holst oder sowas. Aber gerade ein Honorar, der Peak-Performance-Player sein kann, dann ist der vielleicht eher was für die ersten 3 Spieltage und nimmst ihn mit gegen Hamburg und nimmst ihn mit gegen Bremen und guckst dann, dass du halt jemanden für teures Geld holst, der bessere Matchups hat.
Absolut. Ich glaube, damit können wir die Startelf dann mal zumachen. Ich gehe nochmal durch. Nikolas in der Kiste, Viererkette relativ safe, Ulrich, Elvedi, Dix, Skelly. Doppelsechs sehen wir und sieht auch Hannes im Moment Reitz und Weigel. Davor Hack, Honorar und ja, Stöger wahrscheinlich dann auf der 10, Tabakovic als Neuner. Und so sehen wir Stand jetzt ohne weitere Transfers die wahrscheinlichste Startelf für Spieltag 1 zu Hause gegen den HSV. Wir gehen weiter zu dem MVP-Call für kommende Saison. Ich nehme schon mal vorweg, ich glaube, für uns gibt es da nur einen eigentlich, Anton. Ich bin gespannt, was Hannes sagt.
Kommen wir nun zum MVP. Also ich denke, dass der diesjährige MVP Honorar sein wird, weil Kleinis halt auch echt noch lange ausfällt. Aktuell steht November im Raum. Kann aber auch sein, dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Ich habe gelesen, die Reha verläuft gut. Also wir sind im Zeitplan. Aber ich glaube, dass Honorar am Ende dann der Saison unser MVP sein wird.
Da geben wir uns ganz klassisch die Hand. Genau dieselbe Diskussion haben Anton und ich vorher geführt. Unser Call war natürlich auch, ey, wenn ein Kleindienst fit gewesen wäre, dann ist das auf jeden Fall mal der Top-Anwärter auf den MVP-Titel mit Einsätzen. Wahrscheinlich ab Oktober, November, Dezember, wie auch immer es dann jetzt läuft, reha-technisch, ist das einfach zu viel, was ihm fehlt. Er macht wahrscheinlich so um die 20, 23, 24 Spiele dann am Ende des Tages. Und das wird wahrscheinlich aus unserer Sicht auch nicht reichen, um einen Honorar da vom Thron zu stoßen.
Über den MVP sprechend und nochmal rückblickend auf Freiburg gestern, da hatten wir ja gesagt, es gab acht Spieler, die über 2000 Punkte gemacht haben. Kleindienst war letztes Jahr mit 3495 Punkten Gladbach MVP, gefolgt von Itakura und Hack. Wie viele Spieler, glaubst du, haben im Gladbach-Kader letztes Jahr über 2000 Punkte erzielt?
Ich glaube, es waren mehr als bei Freiburg, weil Gladbach ja Kickbase-technisch relativ ordentlich abgeschlossen hat. Ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Wenn es 5 Freiburger waren, dann waren es
8 Freiburger.
8 Freiburger, dann waren es 10 Gladbacher.
Wenn man Kastrop mitzählt bei Nürnberg, dann waren es 10. Genau.
Nämlich.
Ja, du hast mit Kleindienst, Itakura, Hack, Plea, Weigel, Elvedi, Honorar, Kastrop, Stöger und Reitz
10.
Ordentlich Jungs gehabt, die über 2000 Punkte gemacht haben. Wobei ich da eigentlich nochmal reingehen muss und zumindest bei Nikolas checken, weil der hat doch mal locker auch die 2000 Punkte gemacht, oder? Entweder habe ich hier Keeper ausgeschlossen oder ich war 1.079. Der war genau drunter tatsächlich.
Siehst du mal.
Fein gearbeitet.
Ja.
Und weil du gerade gesagt hast, dass Freiburg Kickbase-Punkte technisch eventuell auch schlechter abgeschlossen hat als Gladbach, auch das ist der Fall. Gladbach letztes Jahr 10. geworden und in der Kickbase-Punktetabelle mit 36.199 Punkten auf Platz 8 gelandet. Also was Punkte-Output angeht, zumindest mal überperformt. Was ich aber auch auf Discord gelesen habe, am 27. Spieltag letztes Jahr war Gladbach einfach 5. und ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
5. Realtabelle oder 5. Kickbase?
5. Bundesliga, Punkte, Tuchfühlung auf Champions League Tabelle.
Doch, doch.
Alter, die waren 2 Punkte vom Platz 4 weg und haben in den letzten 7 Spielen 2 Punkte geholt.
Ja.
2.
Ja, ich erinnere mich, ich hätte jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es nur noch 2 Punkte irgendwie auf Champions League oder was waren, aber dass die da ganz oben mitgeredet haben, hatte ich schon noch auf dem Schirm. Was aber in dieselbe Kerbe schlägt, die ich jetzt einmal kurz angreifen will, und zwar dieses Platz 10 mit 8er Kickbase-Punkte überperformt und so. Das Mittelfeld lag am Ende so eng zusammen, dass eigentlich alles zwischen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, die Tabelle, aber so alles zwischen 7 und 12 oder was, da ist es eigentlich auch egal, ob du jetzt 2 Positionen over, underperformed hast oder keine Ahnung was. Das lag so eng beieinander, dass ich dem eigentlich jetzt kein großes Gewicht ehrlicherweise beimessen würde. Weil ich mich nämlich auch gewundert habe, so Gladbach mit dem Fußball, den die gespielt haben, jetzt nicht super rohpunktelastig und alles Mögliche, wäre ich überrascht davon gewesen, wenn sie tatsächlich ihre Real- oder ihre Leistung in der Bundesliga-Tabelle so krass outperformed hätten. Ja, gehe ich aber eher dann so mit diesem Call, den ich gerade gemacht habe, zu sagen, dass das war schon so nah beieinander alles, dass es eigentlich nicht so wirklich aussagekräftig ist aus meiner Sicht.
Ja, ich weiß gar nicht. Also du kannst schon irgendwie so ein paar Brackets machen. Also klar, Bayern mit 65.000 Gesamtpunkten, andere Welt. Danach kommen so ein paar 40.000er mit Leverkusen 48.000, Dortmund 43, Frankfurt 43, Stuttgart 40. Danach geht's unter die 40.000 von Leipzig bis, keine Ahnung, vielleicht Wolfsburg mit 34.
Ja, guck mal. Da ist Gladbach doch mitten in der Suppe.
Mitten in der Suppe, aber halt im Mittelfeld. Aber ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, ja, was du meinst, aber trotzdem finde ich, dient das trotzdem dazu zu sagen, ey, du bist in Gladbach nicht Zehnter und hast Kickbase-Punkte für den 12. Platz gemacht. Ja. Du bist Zehnter und du hast Kickbase-Punkte für den 8. Platz gemacht. Und zum Beispiel Freiburg, da war es krass. Die waren Fünfter, haben Kickbase-Punkte für den 10. Platz gemacht. Das ist schon eine starke Diskrepanz, finde ich.
Das ist eine starke Diskrepanz. Und Top 5, da reden wir ja auch davon, dass eigentlich die Top 5 in der realen Tabelle sich schon abgesetzt hatten von allem, was dahinter kam. So, um das vielleicht so zu modifizieren, so wie ich es gemeint habe. Ich würde halt den Satz von dir so hören, dass ich sage, Gladbach ist halt Zehnter geworden und hat, wenn wir uns einfach die reinen absoluten Punkte angucken, auch Punkte für den Zehnten gemacht. Und mit Gladbach hast du halt keine Truppe, mit der du Zehnter geworden bist, die nur Konterfußball gespielt haben und die Kickbase-Punkte für den 14. machen. So, ja. Wenn du dir eine normale Kickbase-Tabelle angucken würdest. Ja, so, das ist das, was ich sagen wollte.
Ja, ja, safe. Gut einzuordnen, dass ich da Gladbach auch nicht irgendwie hypen möchte oder sowas, aber dass das einfach halt auch gesehen wird, dass das einfach halt ein Basic-Mittelfeld-Team für Kickbase sein kann und wahrscheinlich auch wieder wird. Aber trotzdem auch krass, dass einfach das Spieltag 27 und wenn Gladbach Europa erreicht, dann sprichst du halt irgendwie trotzdem wieder über eine ganz andere Saison, über einen ganz anderen Sommer und so weiter und dann ist da weniger Druck auf dem Kessel. Ist schon immer krass, wie viel so ein bisschen ausmacht in der ganzen Lesart-Saison.
Ich finde, man denkt immer so, Spieltag 27 ist ja eigentlich auch so Saison fast vorbei. Aber da ist halt auch eigentlich noch ein Viertel der Saison zu gehen. Ja, so, ne? Safe, Mann, also das finde ich, unterschätzt man auch immer so ein bisschen. Weil man direkt so
nochmal 20 Punkte im Kessel.
Genau, man denkt so, Richtung 25. Spieltag ist eigentlich so Endspurt. Richtung 25. Spieltag ist halt Februar so. Ne? Also das ist, finde ich, ist auch immer so ein bisschen schwer. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Und auf jeden Fall ist da nicht viel zwischen Himmel und Hölle gewesen in der letzten oder in dem letzten Saisonviertel der
Gladbacher. Ab März, April wird es für die Bayern erst richtig spannend. Da geht die Saison erst los.
So nämlich. Alright, wir gehen weiter und kommen zum Dauerbrenner. Auch da legt Hannes vor.
Ich denke, dass der Dauerbrenner für diese Saison bei Borussia Elvedi sein wird. Denke, er wird weiterhin selten verletzt sein und ist in Kickbase meistens eigentlich immer eine solide Bank für das, was er wert ist, zumindest so die letzten Jahre. Hat man mit einem Elvedi eigentlich nie was verkehrt gemacht. Alternativ könnte man vielleicht auch noch Ulrich sagen, da gibt es ja auch noch ein Netz, bin mal gespannt, wie es da aussieht, aber Elvedi auf jeden Fall unangefochtener Stammspieler und denke, damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt, gerade so zum Beginn, auch bei einem schweren Auftaktprogramm von Borussia.
Also ich sage, Elvedi, super Call. Wir hatten jetzt Weigel auf dem Schirm. Mit der Einordnung bei seiner Startelf-Prognose finde ich es auch völlig valide, einen Elvedi auf jeden Fall über einen Weigel zu setzen. Sind, denke ich, beide Spieler, wo man sich relativ sicher sein kann. Bei Weigel dann vielleicht ein bisschen Vorsicht noch walten lassen. Den Ulrich-Call finde ich wild, muss ich sagen. Ich bin aber auch offenkundig nicht der allergrößte Fan von Lukas Ulrich und seinem Spiel. Deswegen übergebe ich da gerne das Zepter an Anton und lass dich das mal einordnen, bevor ich dazu emotional werde.
Dauerbrenner finde ich auch mutig. Gesetzter Linksverteidiger, damit habe ich kein Problem. 24 Startelf-Einsätze, fast 2000 Minuten, aber halt auch 19 Mal ausgewechselt. Also wenn man Dauerbrenner rein auf Minuten münzt, dann wahrscheinlich nicht. Wenn man Dauerbrenner auf Einsätze münzt, dann mit Sicherheit. Also letztes Jahr waren es 26 Einsätze. Und ich glaube auch da, lass mich nicht lügen, hat es auch ein paar Spieltage gedauert, bis er sich da festgespielt hat. Deswegen kann der schon wieder 25 plus Einsätze sammeln. Glaube aber, dass du, wenn du wirklich von Leuten sprichst, die Richtung 30 konstant und stabil gehen, dann sind es wahrscheinlich die gesetzten Innenverteidiger, der eine Sechser, der alle Spiele macht. Und wenn er fit bleibt, nicht nur MVP, sondern auch ein Dauerbrenner Honorar. Aber klar, dass da Leute nicht doppelt gecallt werden.
Yes, dann haben wir unsere Dauerbrenner relativ fix durch und können weitermachen mit dem Player to Watch von Hannes.
Der Player to Watch fällt mir ehrlicherweise ein wenig schwer, weil durch dieses ganze Drumherum, was man bei Borussia aktuell hat mit Neuhaus auf Mallorca etc., ist der Hype aktuell noch nicht so da. Aber ich glaube, so ein Spieler, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, ist Rocco Reitz. Hat eine kranke Entwicklung jetzt so insgesamt über die letzten Jahre gehabt. Eine mega U21-EM gespielt und glaube, ist einer, wo man auf jeden Fall, einer der wenigen, wo ich für die neue Saison groß Hoffnung drauf habe. Gerade mit dem Kleindienstausfall zum Anfang der Saison denke ich, dass Reitz da schon einer ist, der da nur so ein bisschen Hoffnung geben kann.
Ich habe auch Rocco Reitz genannt, fühle ich.
Ja, bin ich fein mit. Ich muss sagen, Rocco Reitz als Player to Watch zu nennen, dann muss Reitz schon Top 30, Top 25, Top 20 Mittelfeldspieler sein, damit der Sprung so groß ist, dass ich sage, es entspricht nicht den Erwartungen, die man hat, sondern geht darüber hinaus. Weil für mich ist ein Player to Watch jemand, wo du sagst, der kann richtig ausbrechen, den müsst ihr auf dem Zettel haben. Und da kann man, finde ich, Jugendspieler nennen, die eine gute Rolle spielen. Da kann man, finde ich, Rotationsspieler nennen, die man wieder in Tuchfühlung zur Startelf sieht. Da kann man Spieler nennen, die eigentlich schon Starter sind, wozu ich einen Reitz nach letzter Saison zähle, die dann aber wirklich auch eine Breakout-Saison spielen müssen. Und da muss ich sagen, ich bin ein Fan von Reitz als Spielertyp. Ich liebe so diese emsigen Spieler im Zentrum, die sich für keinen Weg zu schade sind, die nicht nur ackern können, sondern auch einfach einen feinen Fuß haben und mal einen Kreativmoment kreieren können und so. Deswegen, ich bin ein Fan an sich von Reitz. Trotzdem fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, dass Reitz jetzt eine brutale Saison spielt.
Brutal muss nicht sein. Ich fände Player to Watch dann erfüllt, wenn er in die Riege der Eggesteins, Weigels, konstanten Mittelfeldpunkte aufschließen kann, zu denen er aktuell noch nicht gehört mit 2114 Punkten im letzten Jahr. Aber wenn der oberhalb von 2,5 kommt, dann sage ich, ist es eine Saison, die Player to Watch zumindest rechtfertigt.
Ja, ist fein, ist, glaube ich, dann einfach viel, viel subjektiv auch, was da reinspielt.
Total, und es ist natürlich auch der langweiligere Call, als wenn du sagst, nimm Player to Watch Dix und spekuliere auf 3000 Punkte. Also genau. Das ist zwar dann auch wirklich ein gewagter Take, aber ich finde, also ich bin auch mit Reiz gegangen, ich finde, wenn du sagst, nicht gemessen an allen anderen und Top 30 Mittelfeldspieler, aber gemessen an der eigenen Performance und in die Riege von vergleichbaren Spielern aufzusteigen, dann finde ich den Call gut.
Ist fair. Ich muss sagen, also diese 2114 Punkte lassen sich runterbrechen auf 78 im Schnitt. Und ich muss sagen, dass du da wirklich Progress siehst, also dass er so spürbar ist, dass das mein Player to Watch wäre, da finde ich, musst du schon mit 90 plus dann gehen. So.
Boah, aber 90 plus im Mittelfeld.
Das sind 12 Punkte mehr pro Spiel. Also ich, wie gesagt, es ist, glaube ich, sehr subjektiv. Mir fehlt die Fantasie für den ganz großen Sprung. Der muss es vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht sehe ich das auch einfach zu drastisch in der Kategorie. Völlig fair. Wir hatten hier auf der Liste auf jeden Fall noch zwei, drei andere Kandidaten, über die wir dann kurz mal sprechen können. Kiarodia Fukuda haben wir für mich eher der Vollständigkeit halber mal reingeworfen, weil das wahrscheinlich so die einzigen klaren Talente sind, die jetzt nicht eh schon eine gute Rolle gespielt haben zuletzt, die da mit viel Fantasie irgendwie aufschließen könnten, wo man mal drüber sprechen könnte. Stichwort Fantasie ist es bei mir da aber ähnlich. So, ich habe es eben eingeordnet, für mich sind das beides jetzt keine Jugendspieler mehr, das sind Rotationsspieler, die eigentlich schon auf Tuchfühlung zur Startelf beziehungsweise ihre 15 Starts dieses Jahr haben müssten, dass es für mich dann ein Call ist, der aufgeht als Player to Watch. Das sehe ich bei beiden nicht.
Ja, ist mir zu sehr ins Blaue rein. Also genau. Ein bisschen Hand und Fuß soll es auch haben. Deswegen wäre mir da, also klar, wäre geil, wenn da irgendjemand mal so ein 200er Balken reinfetzt und du den halt gerade als Lückenfüller aufgestellt hast. Aber konstant und sich durchsetzen halten wir, glaube ich, beide für unwahrscheinlich.
Ja, dann bleibe ich mal in dem Muster, was wir gerade gehen. Denn Stöger hat mit einem 69er Schnitt knapp 10 Punkte weniger als einen Reitz gemacht. Und Stöger, wie gesagt, alles super abhängig davon, was auf dem Transfermarkt noch passiert. Aber den Stöger als Starter, da habe ich die Fantasie, dass der den 90er-Schnitt spielt.
Als Starter auf jeden Fall, aber waren er letztes Jahr 15 Einwechslungen.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Aber so von diesem Gedanken ausgehend, den ich eben geäußert habe, wo ich gesagt habe, ey, für mich muss es einfach schon ein großer Schritt sein, der da gemacht wird. Da habe ich bei einem Stöger eher die Fantasie sogar auf 90 plus, obwohl der fast 10 im Schnitt weniger als Reitz letztes Jahr gespielt hat. Und bei einem Stöger nach diesem Muster wäre ja auch ein 80er-Schnitt völlig, völlig alright, um da zu sagen, ey, das ist dann für mich ein Player to Watch. Brauchen wir auch nicht jetzt zu sehr auseinandersezieren. Für mich wäre tatsächlich Stöger oder einen Kastrop, so, ich hatte die beide mal aufgeschrieben, habe irgendwie mehr Zutrauen in Stöger tatsächlich auch, was die aktuelle Situation angeht, weil ich glaube, da wird sehr entscheidend werden, wer am Anfang einen Stein im Brett hat und wer am Anfang ja sich da wirklich auf die Position setzen kann. Und da sehe ich nach der langen Pause, nach Eingewöhnungszeit, Bundesliga und so weiter und so fort, bei Kastrop einfach noch ein, zwei Schritte zu gehen. Und bei Stöger sehe ich jemanden, wenn er die Chance bekommt, wenn das Gladbacher Spiel am Anfang funktioniert, wenn du vielleicht gegen Hamburg direkt mal ein gutes Heimspiel zeigst, dann ist ein Stöger jemand, der potenziell direkt da sein kann. Anton grinst mich hier ganz verschmitzt an. Es ist, wie gesagt, es ist auch ein sehr wilder und ein sehr riskanter Call, Aber wenn ich den Gladbacher Kader durchgehe und gucke, wo kann ich mir den größten Sprung vorstellen, dann ist es tatsächlich Stöger am Ende. Und ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwie im Begriff bin, wieder was anzustoßen, was uns 8 Monate lang um die Ohren fliegt, weil die ganze Kickbase-Bubble jede Woche sagt, der muss doch mal und da passiert nichts. Weil am Ende des Tages sitzt auch immer noch Jerry Seoane am Steuer.
Ich sag dir eins. Angelo Stiller, Nadim Amiri und Kevin Stöger. Über die kann man vor dir kein schlechtes Wort sagen, ohne sofort 5 Minuten Monolog zu bekommen, was da eigentlich für ein Potenzial dahinter schlummert und wie viele Punkte da drin stecken. Und ich bin gespannt, wenn die Saison losgeht, was du denn auf den Tisch legen wirst.
Ja, wie gesagt, es hängt extrem davon ab. Wenn der Kader so aussieht wie jetzt, dann gehe ich rein bei Stöger.
Was heißt, du gehst rein? Gib mir eine Zahl. Ich brauche eine Zahl.
Ja, also ich werde jetzt, wenn der jetzt bis in 2 Wochen, wo der dann auf dem Markt ist, Richtung 9 Millionen oder was geht, dann werde ich da keine 12 für hinlegen. Aber ich werde schon so reingehen, dass ich sage, ey, ich weiß, dass alle anderen sehr pessimistisch sind, was ihn angeht. Ich weiß, dass keiner den so sieht, wie ich ihn sehe. Und dementsprechend so ein bisschen was drüber, womit ich mich relativ sicher fühle. Ich würde einen Stöger nach aktuellem Kaderstand gerne in meiner Truppe haben.
Aber nicht mal 12 Millionen ist nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Da klang mir gerade ein bisschen überzeugter.
Du versuchst mir gerade aus den Rippen zu leiern, was du für einen Preis ansetzen musst, um mir dann Strich durch die Rechnung zu machen.
Den kriegst
du
nicht, Anton. Nein, gar nicht. Ich bin weit weg davon, aber ich sag nur, wenn das Potenzial so groß ist und er letztes Jahr über 20, Richtung 25 lag am Start der Saison, dann ist 12 Millionen jetzt natürlich schon ein bisschen,
ja,
ein bisschen dünn.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, was am Ende geht.
So ist es. Ich glaube, hier können wir die perfekte Brücke schlagen. Ich bin sehr gespannt, was Hannes' Take an der Stelle ist. Ich glaube, wir sprechen gleich wieder über denselben Spieler wie jetzt gerade, wenn wir zu deiner Punktefalle kommen. Aber hören uns erstmal Hannes an.
Punktefalle. Ich glaube nicht, dass man bei Gladbach viele Punkte fallen hat diese Saison. Dadurch, dass die Spieler halt so extrem günstig sind, gerade die Gladbacher noch oder auch generell halt Spieler noch viel günstiger sind, weil wir noch so früh in der Vorbereitung sind und noch nicht wieder viele Ligen gestartet sind, glaube ich, macht man erstmal gerade am ersten Spieltag gegen Hamburg bei einem Heimspiel nicht viel verkehrt, sich den einen oder anderen Gladbacher in den Kader zu packen und zu gucken. Aber ich würde jetzt keine riesigen Overpays investieren, um einen Gladbacher dann am Ende aufstellen zu können.
Okay. Er hat viel zusammengefasst, was wir gesagt haben, oder?
Ja.
HSV, ein gutes Matchup. Stellt sich von selber auf, also keine krassen Punkte fallen, keine heftigen Overpays wie auf Kevin Stöger, weil trotzdem Gladbach. Aber an sich interessant, weil Marktwerte tief.
Ja, würde ich komplett so mitgehen. Am Ende haben wir jetzt keinen Call gekriegt, bisschen schade, deswegen nehme ich
da. Naja, wir haben den Call bekommen, es gibt keine.
Ja, okay. Was ist dein Call?
Ich muss erstmal nochmal sagen, ey, als Gladbach-Fan, valider Call, geil, Teamverteidigung, gibt keine Punkte fallen in Gladbach, sehe ich anders. Weil, also meine Punktefalle ist Kevin Stöger und meine Punktefalle ist Kevin Stöger, weil alle wissen, was für ein Potenzial da drin steckt, weil alle wissen, was da punkttechnisch geht, aber keiner weiß, wann es irgendwann wieder erfüllt, abgerufen, relevant wird. Und deswegen werde ich, wenn andere ihr Geld in Kevin Stöger setzen, daneben sitzen und lächeln und mich freuen, dass andere Manager ihr Geld verbrennen.
Okay, nehmen wir so mit. Also finde ich völlig valide, vielleicht um dich da noch ein Stück zu schützen. Das ist dann natürlich jetzt nicht aus Budgetsicht, nicht aus finanzieller Sicht, sondern aus Sicht, was für Erwartungen haben Leute an ihn und wird er diese erfüllen oder nicht.
Ich bin weit davon weg zu sagen, Kevin Stöger ist ein schlechter Kickbase-Spieler. Ich bin nur da zu sagen, Kevin Stöger ist auf dem Platz, auf dem er gerade ist, mit dem Trainer, der ihm die Minuten gibt, die am Ende auf dem Papier stehen, nicht der ideale Mann.
Was ich aber gerade meinte, ist vor allem, du sagst jetzt eigentlich nicht, dass Stöger mit 7 Millionen absolut viel zu pricey ist oder so.
Nee, das nicht.
Genau,
das meinte ich. Wenn der Stammspieler ist, dann ist es ein Geschenk. Und wenn Seoane auf einmal sagt, Stöger ist my man, dann ist es ein Geschenk. Und wenn der noch mal einen Ticken weiter sinken sollte, weil er nicht spielt und
ich meine,
wird hoffentlich nicht passieren, aber nach 8 Spieltagen gibt es einen neuen Trainer und der setzt auf Stöger, dann ist es wieder interessant, aber also so halt gesprochen.
Ja, genau. Ich meine, so 5, 6, 7 Millionen sind adäquat dafür, dass er hier und da einen Starter kriegen wird aus deiner Sicht und dass er, wenn er spielt, natürlich relevant sein kann und so weiter und so fort. Ist keiner, den du dir holst, aber ist mit 5, 6, 7 Millionen ordentlich geranged im Moment sozusagen. Das ist okay, sehr gut. Meine Punktefalle bei Gladbach ist kein Spieler, ist eine Position und es sind wie jedes Jahr die Außenverteidiger. Glaube ich nicht, dass da großartig was passieren wird. Glaube ich nicht, dass Seoane sein Spiel so umstellt, dass die Außenverteidiger auf einmal anschieben ohne Ende. Glaube ich nicht, dass die Verteidiger nicht 70% des Spiels mit Fußvorstellen, Flanken blocken und irgendwie Gegnerjagen unterwegs sein werden. Glaube ich nicht dran, dass die Außenverteidiger über einen 70er, 75er Schnitt spielen.
Und das wäre schon big, ehrlich gesagt.
Das wäre
big. Weil das Spiel einfach gar nicht auf AVs ausgelegt ist. Du hast Aufbau über Julian Weigel im Mittelfeld.
Ja.
Du hast, die Flanken kloppt Honorar höchstpersönlich rein. Ja. Du hast eigentlich wahrscheinlich eher über 50 als unter 50% Ballbesitz. Deswegen bist du nicht unbedingt in der Verlegenheit, Außenverteidiger aufstellen zu müssen.
Außenverteidiger grundsätzlich eine Position, die ich nicht so gerne in meinen Reihen habe. Da haben wir auch letztens, falls ihr da mal reinhören möchtet, bei den Punktelieferanten, bei Melo und Simon drüber gesprochen.
So,
wie man sich den, oder wie wir uns unsere Karte am liebsten bauen, was
unsere Fünferkettenbench.
Der Fünferkettenbench, so ist es. Nee, aber da habe ich auch drüber gesprochen, dass Außenverteidiger für mich in der Regel uninteressant sind. Und das gesagt, muss ich sogar hier sagen, Aufsteiger und Abstiegskandidaten sind für mich die allerersten, wo ich sage, never auf die Außenverteidiger von denen gehen. Und ich sage sogar, Gladbacher Außenverteidiger sind für mich ein Level mit Abstiegskandidaten Außenverteidiger.
Boah. Also Punkte-Output kann sein.
So, ja, ich grad, nur ich hab, darauf gehe
ich. Ja, ich hab gerade nur in einem Ohrklingel gehört, dass Gladbach ein Abstiegskandidat ist. Aber
das, nein, das habe ich
nicht gesagt. Bench hat gesagt.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ist Gladbach auch nicht für mich. Gladbach ist für mich ein Kandidat. Fall. Wenn wir vielleicht einfach da, obwohl, nee, das besprechen wir gleich, Anton, wie wir die Saison jetzt insgesamt sehen. Und vorher gamificaten wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. Und ich würde sagen, ich gebe dir Take or Toss. Wir gehen einmal durch den Gladbacher Kader und du gibst mir bei jedem Spieler den Call, ob du sagst, takest du, findest du interessant, oder ob du sagst, Toss, Finger weg.
Mhm.
Fang an in der Kiste. Cardoso.
Toss.
Nicolas.
Take, aber weil es nicht klar ist, würde ich lieber einen anderen Keeper nehmen, wo ich keine Sorgen habe. Also auch Trapp wäre für mich so, boah, Bauchschmerztorwart.
Ja. Omlin.
Toss.
Chiarodia?
Toss.
Dix?
Noch Take.
Elvedi?
Take.
Friedrich?
Toss.
Itakura?
Toss.
Netz?
Toss.
Skelly?
Kommt auf die Liga größt drauf an. 18er Office-Liga, Marktwert, Take.
Ulrich?
Selbes Spiel, selbe Argumentation, Take.
Kastrop?
Toss, zu teuer. 6-7, viel zu teuer.
Hack?
Toss, nicht mein Spielertyp bei Kickbase. Aber letztes Jahr brutal viel Punkte gemacht. Vielleicht sogar underrated bei mir. Trotzdem Toss.
Honorar.
Dickes Take.
Neuhaus.
Dickes Toss.
Ngumu.
Toss, aber bei Comeback zumindest Auge drauf.
Reiz.
Take.
Sander.
Toss.
Stöger.
Toss, sollte ich nicht das Gefühl haben, er spielt.
Aha. Weigel.
8-3 finde ich für 30 Spiele plus in der kompetitiven Liga gut. Take, wenn ich eine 6er, 8er Liga spiele, hole ich mir bessere Spieler. Also probiere ich mir bessere Kickback-Spieler zu holen.
Fukuda.
Breiter Kader, Take, Stürmer, Gamble. Schmaler Kader, Toss.
Kleindienst.
Toss.
Tabakovic.
1-3, sehr günstig, Take.
Ja, sehr gut, Anton. Gehe ich, glaube ich, zu 95% mit
alles. Geil.
Ein, zwei Sachen, also wo ich zum Beispiel eben dachte, mit dem Take, den Hannes gemacht hat, dass ein Sander da echt auch schon Richtung erste Elf drängt, der kostet, glaube ich, 1,1 im Moment. Da warst du beim ganz klaren Toss, ohne groß zu argumentieren. Das wäre zum Beispiel jemand, den ich dann noch jetzt auf dem Schirm haben würde in der Vorbereitung.
Mhm.
Aber alles, wo ich irgendwie anders argumentiert oder mal ein bisschen diskutiert hätte, wäre auch sehr spekulativ gewesen. Deswegen für den Moment brauchen wir da das Ding jetzt nicht noch umdrehen, gehe ich eigentlich fast alles so mit und rollen wir jetzt nicht nochmal von vorne auf, würde ich sagen.
Mhm.
Dann hätte ich gerne von dir abschließend nochmal deine Einschätzung zur kommenden Saison, nachdem wir uns natürlich die von Hannes angehört haben.
Kommen wir nun noch zu meiner Einschätzung für die kommende Saison. Also grundlegend bin ich nicht ganz so positiv. Im Moment hat man viel Trubel rund um den Verein und der Fußball steht eher weniger im Fokus. Man hat ein, zwei gute Verpflichtungen bis jetzt gemacht mit Kastorp und Dix. Bin mal gespannt. Dix ist ja heute direkt mal im MRT gewesen. Wie verletzungsfrei der dann durch die Saison kommt, bleibt dann abzuwarten. Es wird so ein bisschen darauf gewartet, dass Itakura geht. um wenigstens ein bisschen mehr Geld eingenommen zu haben. Mit Plea geht eine weitere Identifikationsfigur. Ich denke, dass durch die ganze Unruhe im Verein, die Verletzungen, die von Kleindienst aktuell halt noch bis Mitte November im Raum steht, sollte alles, was so Richtung 10. Platz geht, 10., 12. Platz, irgendwie so ähnlich wie letzte Saison, da hat man ja am Ende mit einem Punkt aus den letzten 5 Spielen Europa noch verspielt. Aber so, wenn du so am Ende so roundabout 10. bist und vielleicht eine stressfreie Saison gespielt hast, ja, hoffe ich, dass man dann irgendwie mal die Personalie Wirkus und Seoane los wird und dann kann man vielleicht nach oben gucken. Also ich habe nicht viele Hoffnungen, glaube aber tatsächlich, dass Gladbach gerade so für Kickbase-Relevanz, so für den ersten Spieltag, sind die Spieler alle noch echt günstig aktuell, dass man da, wenn man da jetzt irgendwie günstig die Ligen jetzt so langsam startet und so günstig an so einen Tabakovic oder so für den ersten Spieltag, ich glaube, der ist gerade noch bei unter 1 Million rankommt, ist das vielleicht gegen Hamburg noch ganz interessant, aber danach hat man auch ein schweres weiteres Programm und muss mal schauen, wie man dann so durchkommt. Also insgesamt würde ich die Gladbacher eher so als Lückenfüller oder sporadisch, um Stammspieler gerade so zum Anfang in den Kader zu bekommen, mitnehmen, aber würde da jetzt nicht die ganz großen Dinge von erwarten oder mehr hoffen.
What a time to be a Gladbach-Fan.
Ja, aber also für mich sehr realistische Einschätzung, besser hätte ich es nicht treffen können.
Ja, trifft's gut, finde ich auch sehr, sehr vertretbar und richtig. Haben wir da jetzt einen finalen Platz-Call rausgehört? Nicht, gell?
Ich glaube, zumindest hat er gesagt, so ein 10. Platz und eine stressfreie Saison würde er sich drüber freuen.
Okay.
Ja.
Das trifft auch ganz gut meine Einordnung. Ich habe hier mir, also ich bin ja schon gestern mit einem relativ breiten Korridor gegangen und habe mir auch hier wieder 10 bis 13, also 4 mögliche Plätze aufgeschrieben. Und damit ich mich auch da heute wieder festlege, gebe ich Gladbach diese Saison. Jetzt ist die Frage, nee, ich bin nicht in einem Podcast drin, das muss überhaupt nicht aufgehen, ich kann machen, was ich will, ich kann Plätze doppelt besetzen oder auslassen, deswegen gebe ich Ihnen die 11.
Ja, finde ich fair. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt sehr weit vorgegriffen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du mit dem schwierigen Programm zwischen Spieltag 2 und 6, 2 und 7 so ungefähr früh in der Saison ein Thema haben wirst auf der Trainerposition. Ich glaube tatsächlich, also einfach rein spekulativ glaube ich, dass in Gladbach früh in dieser Saison auf der Trainerposition reagiert wird. Ich glaube, dass du dann das Spielermaterial hast, um auf jeden Fall irgendwie nicht großartig unten reinzurutschen, sondern halt eine solide Mittelfeldsaison zu spielen. Du hast zu viele gute Bundesligaspieler dafür, um irgendwie auf 13, 14, 15 zu landen. Deswegen würde ich tatsächlich Hannes matchen und mit der 10 gehen.
Alles klar.
So machen wir es. Und dann hören wir uns auch heute nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung zu späterer Stunde, wenn Anton und ich uns den Test angeschaut haben, vielleicht nochmal ein paar Eindrücke gesammelt haben, Anton vielleicht nach 2 Stöger-Scorern vielleicht nochmal seine Meinung ändern möchte und hier nicht zu viel Angriffsfläche schon bieten will für die kommende Saison. Ja, Anton, ein paar letzte Worte, bevor wir hier cutten.
Zwei Sachen, ein paar letzte Worte. Was ich heute im Spiel sehen und danach nochmal bewerten möchte, ist Youngsters, 10er-Position, also das damit auch den Stöger-Case, eventuell Stürmer, noch irgendwas?
Nö, das sind eigentlich
Kapitän. Wir müssen rausfinden, wer diese Mannschaft zu so ausfällt führt. Weißt du, da stehe ich dann neben irgendeinem so Gladbach-Alteingesessen, der da alles Fahrer hier und so. Du,
Uli, sag mal.
Du bist ja eigentlich schon unser Kapitän hier? Wir machen das nächstes Jahr. Und abschließend, weil ich es eigentlich im Intro dich fragen wollte und wir dann aber irgendwie einen ganz guten Flow entwickelt haben, 3 Assoziationspunkte, die als erstes mit Gladbach einfallen. So, keine Ahnung, ob das Bundesliga All-Time, dein Bundesliga-Rückblick, weiß nicht was, Pipapo ist, ich hab 3 Sachen.
Ja, so Gladbacher Peak-Time, Netzer und so weiter, so das, da denke ich auf jeden Fall direkt an Gladbach. Ich habe direkt auf jeden Fall die 11 vom Niederrhein im Kopf, wenn ich an Gladbach denke. Und boah, was ist die dritte Assoziation mit Gladbach? die dritte Assoziation mit Gladbach, da kann jetzt niemand relaten, aber ist tatsächlich mein Patenonkel, weil der Urgladbacher ist und da alles mitgenommen hat und ich mit ihm auch in Bielefeld damals so mit 4 schmalen Jahren meine ersten Südtribünen-Stadionbesuche hatte und er immer so die Fußballfigur in meiner Kindheit war.
Ja, ich fand die Antworten saugeil und ich fand dann auch meine eigenen Überlegungen irgendwie so, weißt du, du hast 20 auf einmal, weißt du, fängst an zu denken und denkst irgendwie noch an Ter Stegen da in jungen Jahren im Trikot, der als Keeper hinten rausspielt. Bei mir war es aber Juan Arango,
wow.
Igor De Camargo, das 1:0 beim Sieg gegen die Bayern, wo Neuer unter den Ball durchtaucht, wo danach sofort Bildschlagzeile war, dass der Ball durchgerutscht ist und Günther.
Das ist, ja, der letzte Call überzeugt mich jetzt nicht so krass, aber die davor waren geil, stark. Ja,
ich musste sofort an dieses Maskottchen-Game von Janni und dir denken, wo dann auch so alle Leute einmal durchgedingst. Aber es gibt so viel, auch so Tiquis mit der Fahne im Derby und sowas, es gibt einfach zu jedem Verein so viel geile Matching-Moments.
Eine Gladbacher Legendenelf, aber einfach so seit 2010 aufzustellen mit den ganzen Arangos, De Camargos und Co., Oscar den Mike Hankes und Olli Neuwils und weiß ich nicht was, auch Martin Stranzl hinten drin, Roel Brouwers, also Alter. Das ist auch Wahnsinn, was da passiert ist.
Christopher Heimeroth.
Ja, und da landen wir dann am Ende wieder bei What a Time to be a Gladbach-Fan.
So ist es.
Alles klar, Freunde. Wir melden uns später auf jeden Fall nochmal und für euch wird die Pause sehr kurz. Hier geht's dann gleich weiter.
Yes, sir.
Anton, wer ist es jetzt? Wer macht den Kapitän?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir so sagen. Erste Halbzeit Julian Weigl, zweite Halbzeit Jonas Omlin. Vielleicht gibt es zwei Kapitäne in Gladbach.
Ich sage, es wird Jule Weigl werden und das nehme ich schon mal vorweg. Ich fand auch Omlin alles andere als souverän und bin mir ziemlich sicher, dass Nikolas, wie auch erwartet, da die Nummer 1 ganz klar sein wird zu Beginn.
Ja, es war auch in Summe, war es auf jeden Fall eine Elf, die in der ersten Halbzeit stärker besetzt gewesen ist. Eine Elf, die mehr Richtung Jugendforsch gegangen ist, wo man gesehen hat, da sind die Leute, die sich in der Vorbereitung in den Kader spielen wollen und um Plätze kämpfen. Und zu denen hat auch Jonas Omlin gezählt, ob das jetzt unbedingt was zu bedeuten hat. Also, ja, safe, der wird nicht als Nummer 1 in die Saison gehen, unserer Meinung nach. Das würde uns schon sehr wundern. Deswegen ist die Frage, glaube ich, mit Weigl als Kapitän on the long run oder beziehungsweise als der auf dem Platz die Binde tragen wird, geklärt.
Und ich muss auch sagen, also um da vielleicht auch ganz kurz nochmal zu der Thematik zu kommen, dass unser Experte Hannes ja gesagt hatte, Sander könnte einen Weigl verdrängen. Ich hatte schon in der ersten Halbzeit, in der man echt mit der deutlich besseren, grundsätzlich stärkeren Elf, die näher an der A-Elf dran war, aufgelaufen ist, das Gefühl, dass Weigl der ganz klare Chef auf dem Platz ist. Also ich glaube, die Rolle, dass er da das Zentrum führt und strategisch da die Zügel in der Hand hält, die ist eigentlich heute, auch wenn man das jetzt nicht als irgendwie die Nonplusultra-Lösung sehen kann, weil es einer der ersten Tests war, weil es noch lange bis zum Start der Liga ist, aber ich fand, das hat sich schon sehr, sehr deutlich abgezeichnet, auch zusammen mit Sander auf dem Platz.
Ja, dafür ist die Qualität von Weigl auch einfach zu groß und du hast ja auch gesehen, dass in der ersten Halbzeit, wenn jemand in die Abwehr reinfällt, Dreikettenaufbau, Spiel an sich reißt, dann ist Julian Weigl. Und in der zweiten Halbzeit mit Chiarodia und Itakura in der IV war das ja auch gar nicht der Fall, dass irgendjemand von den Sechsern so krass reingefallen ist, wie er es in der ersten Hälfte gemacht hat.
Ja, absolut. Ansonsten hatten wir uns noch auf die Fahne geschrieben, jetzt im Nachgang an das Testspiel, was übrigens 1:3 verloren ging, um da der Vollständigkeit halber die Runde auch noch zu drehen, die Neuner- und die Zehner-Position nochmal zu klären. Ich glaube, das machen wir ganz automatisch, wenn wir auf die beiden Halbzeiten gerade noch mal kurz im Detail eingehen. Anton, mach du doch gerne mal die erste Halbzeit. Was ist aufgefallen? Wie hat sich die 9 und die 10 da dargestellt? Wie ist das einzige Gladbacher Tor gefallen?
Yes, erste Halbzeit gegen Metalist Charkiw, den ukrainischen Erstligisten, wurde gespielt mit Nikolas, Skelly, Friedrich, Elvedi, Netz, Honorar, Weigl, Sander, Stöger, Tabakovic und Ranos. Gespielt wurde im 4-2-3-1, Ranos auf links, also kein Doppelsturm in dem Fall. Und was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, so, ich mache einmal kurz meine Mitschriften auf. Es war ein zähes Spiel, es waren wenig klare Offensivaktionen, mehr Ballbesitz für Gladbach. Das ist das, was wir dann vor allem im Verhältnis zur zweiten Halbzeit, glaube ich, auch ganz deutlich gesehen haben, dass das das ruhigere und klarere Spiel von Gladbach gewesen ist. Gladbach kam verstärkt über rechts, also über Skelly und Honorar.
Weigl im Spielaufbau Dreierkette, haben wir schon gesagt, Stöger mit wenig Aktionen, aber eben mit der einen entscheidenden zum 1:1. Insgesamt, das wirst du auch bestimmt genauso gesehen haben, waren das zwei komplett verschiedene Zehner, die wir mit Moja und Stöger gesehen haben. Einen umtriebig mit viel Tiefe, viel Bälle im Fuß gehabt und die Kette angelaufen, und Stöger viel mehr mit dem goldenen Pass, mit dem Auge, mit wenig Aktionen, aber dann dafür so, dass es schon immer gefährlich werden kann. Tabakovic in der ersten Halbzeit wurde regelmäßig gesucht, hat sich auch selber viele Chancen genommen, kam, glaube ich, zu 2-3 Kopfballaktionen, hat die Abschlüsse, die er rund um 16er bekommen hat, schnell genommen, versucht zielstrebig zu sein, und dann natürlich die Bude, die er gemacht hat, auch einfach First Touch sehr gut getroffen. Und da geht bestimmt bei dem Tor 50% auf Vorlagengeber Stöger, aber auch Tabakovic, glaube ich, so einen sehr, sehr stabilen Einstand gefeiert. Das wäre so meine Beschreibung der ersten Halbzeit. Ja. Zum ersten Gegentor kann man sagen, dass das eigentlich so nicht fallen muss. Klar, nach der Ecke so, dann macht das Scharkiw auch nicht schlecht, aber die Ecke an sich hätte es nicht geben müssen, weil der Ball von Netz einfach unsauber zurück zum Torwart Nikolas geköpft wurde.
Yes. Gehe ich in Gänze so mit. Ich ergänze noch an 2-3 Stellen. Also das Tor, um das vielleicht nochmal hervorzuheben, war auch wirklich ein sehr, sehr schöner Ball von Stöger. Also das ist genau der Ball, den ein Stöger spielen kann, den wir von einem Stöger kennen und erwarten. Aber in Summe hast du auch angedeutet, Stöger einigermaßen blass geblieben, Tabakovic sehr bemüht. Ich finde auch in der ersten Halbzeit, wenn man jetzt so die 3, 4, 5 Spieler rauspickt, die so in der Bringschuld sind, im Sinne von, die müssen sich ihren Platz erarbeiten oder den wirklich verteidigen gegen starke Konkurrenz, dann war Tabakovic tatsächlich der Einzige, wo mir wirklich aufgefallen ist, dass der probiert und macht und tut. So, das kann man auf jeden Fall aus der ersten Halbzeit ziehen.
Geht ein Spieler aus der ersten Halbzeit mit einem grünen Balken vom Platz?
Nein.
Ach, Tabakovic, sag ich ja.
Ja, mit Kiste, okay.
Genau, ja, safe, ich sag zum Beispiel Stöger, trotz Assist geht nicht mit 100 vom Platz, aber Tabakovic macht sein Tor, ja. Tabakovic hat noch 2, 3 Abschlüsse, so der kriegt die 100, aber vom Rest wahrscheinlich nicht, Weigl wahrscheinlich gute Anzahl an Rohpunkten. Und sonst ist es wahrscheinlich...
Sonst war es viel, also ein Skelly hat einen relativ souveränen Eindruck gemacht, wo ja auch noch so ein bisschen dran rumdiskutiert wird, ob die Position so safe besetzt ist oder nicht. Der war völlig solide, der hat kaum einen Ball verloren, der hat aber auch nicht mehr als
solide also du weißt, was du bekommst.
Genau, so. Und deswegen, ja, ich glaube, damit ist, ich schaue hier auch mal in meine Mitschriften, die erste Halbzeit relativ gut im Roundup hier zusammengefasst. Ich habe eine Sache noch, was mir aufgefallen ist. Dieser Dreierkettenaufbau, den du angesprochen hast. Weigl eigentlich immer halb rechts reingefallen. Honorat trotzdem oft versucht, die Linie und die Breite zu halten. Und Skelly tatsächlich so ein bisschen als rechter Flügelspieler relativ weit innen am 16er mit perspektivisch mal eine Aktion Richtung Abschluss, Richtung letzten Ballspielen unterwegs gewesen. Ich will damit auf keinen Fall sagen, dass ich meinen Take von heute Mittag revidiere und sage, Außenverteidiger sind auf einmal super relevant. Ich will nur sagen, wenn das ein Stilmittel ist, was man weiter beobachtet, weil das ist 3, 4, 5 Mal in der ersten Halbzeit passiert, dann könnte das bedeuten, dass die Außenverteidiger in Gladbach zumindest mal potenziell 1, 2, 3 Scorer mehr sammeln, in 1, 2, 3 mehr Abschlusssituationen kommen. Die werden nicht zu den Torjägern werden. Ein Skelly geht jetzt nicht mit 5 Buden aus einer Saison. Aber das war noch eine Sache, die mir einfach inhaltlich aufgefallen ist.
Ja, safe, offensiv eingebunden. Aber dann natürlich, wenn du den Weg von hinten zwischen Tabakovic und Honorar machst, ist natürlich auch viel dabei, dass du halt Honorar da außen in irgendeiner Form frei bekommst, damit der seinen Ball auf Tabakovic reinstippeln kann. Aber sehe ich auch so safe. Wenn der den Weg nach da vorne macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwo da auch mal relevant und interessant zu werden, natürlich einen Ticken höher, aber ändert natürlich grundsätzlich nichts an der Relevanz von Skelly als Kickbase-Spieler.
Letzte Kleinigkeit, die mir auch noch in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, dass Tabakovic, so bemüht er war, so sehr ist auch aufgefallen, dass die Abstimmung teilweise noch fehlt. Es waren so 2, 3 Bälle, wo du eigentlich, ich will jetzt nicht sagen wissen müsstest, aber unser Eins als Kickbase-Manager weiß da einen Honorar immer tief, immer im Vollsprint unterwegs Richtung Bälle, die ihm ins letzte Drittel da gesteckt werden. Und da ist Tabakovic so 2, 3 Mal mit in die Richtung unterwegs gewesen, dann wieder abgedreht Richtung Zentrum, dann doch noch versucht, die Box zu besetzen. Also da hat man schon gesehen, da fehlen noch 1, 2 Spielchen. Aber wie gesagt, Tabakovic sehr umtriebig. Und ich muss sagen, also der ist schon echt eine Erscheinung und der bringt schon auch echt eine Dynamik mit, die ich so nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. So als Tower vorne drin, als Spieler, den du in der Luft und einfach in der Box, im 5er bis 11er Punkt suchst, hatte ich ihn auf dem Schirm. Aber dass er so viel Meter macht und so viel versucht, also das ist sicherlich dem geschuldet, dass er sich jetzt in einem neuen Club auf einer Position beweisen muss. Er weiß, das ist jetzt die Chance, die ich nochmal bekomme, um hier in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Heute hat er auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht, zumindest ja, was die Umtriebigkeit
angeht. Um in die zweite Halbzeit zu loopen und noch beim Stürmer zu bleiben, nach dem Spiel, also klar, Fukuda hat 2 Buden gemacht gegen Aue, aber nach dem Spiel haben wir jetzt wahrscheinlich wieder das Gefühl, okay, Tabakovic sollte erstmal safe sein an den ersten Spieltagen.
Ja, gehe ich komplett mit. Fukuda auch, das, was ihn in den letzten Vorbereitungen, ich erinnere mich, dass ich mit Janni letztes Jahr ja auch hier an Ort und Stelle war und wir da auch Fukuda wahrgenommen haben als so einen sehr zielstrebigen Neuner, wenn er diese Rolle spielt, mit wenig Kontakten, super agil. Heute hat er sich echt so 2-3 Mal, wo die Möglichkeit für so ein Klatsch-Steil-Ding oder für so mal einen Ball, wo er wirklich einfach nur ablegen muss oder schnell den Abschluss finden kann, dass in diesen Momenten er nicht unbedingt die richtige Entscheidung getroffen hat, sich 2-3 Mal sogar festgedribbelt hat. Also war jetzt nicht super unglücklich der Auftritt, aber das, was ihn aus meiner Sicht stark macht, hat er heute nicht so richtig auf die Platte gekriegt.
Ja, willst du dann mit der zweiten Halbzeit gleich weitermachen?
Yes, zweite Halbzeit. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Auffällig war Moya auf der 10, 16-jähriger U17 Titelträger in der Bundesliga letztes Jahr, ist ein Spieler, den nimmst du, glaube ich, nur mit, wenn du in dem siehst, dass du ihn jetzt langsam an die erste Mannschaft ranführst. Ich glaube nicht, dass er jetzt super viele Minuten sammeln wird. Das wäre schon eine Überraschung. Ich glaube aber schon, dass er das Zeug auf jeden Fall dazu hat, hier und da mal im Spieltagskader zu stehen, vielleicht mal hier und da reinzuschnuppern. Heute in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht der mit Abstand auffälligste Spieler. 3, 4, 5 richtig gute Aktionen gehabt, war einer der wenigen, die mit sehr, sehr physischen Gegnern aus der Ukraine gut klarkamen, weil er immer den entscheidenden Schritt schneller war. Guten Auftritt gehabt auf jeden Fall. Ich habe in der Story schon gesagt, die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, da ist echt viel passiert, da dachte man, alles klar, die Jungs reißen jetzt hier gut einen ab. Es ist dann leider so ein bisschen ausgeartet in eine sehr fahrige zweite Halbzeit. Jeder möchte das 1-gegen-1 lösen, so hast du es dann betitelt, als wir darüber gesprochen haben. Jeder möchte seine Aktion in der Offensive haben und das ist sicherlich ein Phänomen, was du oft dann beobachtest in solchen ersten Vorbereitungsspielen, hat dem Spiel jetzt aber nicht unbedingt gut getan und dementsprechend hinten raus kassierst du 2 Tore, die auch nicht sein müssen. Einmal Abstimmungsprobleme nach einem Rückpass von Borges Sanchez zwischen Svidia und Itakura. Ja, alle so ein bisschen, keiner so richtig und am Ende liegt das Ding im Tor nach einem 1-gegen-1 gegen Omlin. Das andere Tor muss auch so nicht fallen. Waren alle 3 aus meiner Sicht sehr einfache Gegentore, alle 3 vermeidbar, alle 3 werden aufgearbeitet werden, aber da waren tatsächlich jetzt keine Spieler so krass involviert, die so krass relevant für die erste Elf sind, dass wir das nochmal sezieren müssten hier an der Stelle. Ansonsten schaue ich hier nochmal gerade. Dix hat in 45 Minuten schon alles in der Viererkette gespielt. Hinten rechts, hinten Mitte, hinten links. Der kann wirklich alles. Der macht einen relativ agilen Eindruck dafür, dass er ein gelernter Innenverteidiger ist. Relativ schlaksig, nicht so dieses klassische Innenverteidiger-Kraftpaket. Dementsprechend auch eine ordentliche Dynamik. Bin ich gespannt, was kommt. Kann man jetzt noch nicht allzu viel sagen nach heute. Und letzte Sache, Kastrop auffälliger als erwartet. Der Mann, auch das hast du so formuliert und ich nehme es mir jetzt, wie du es gesagt hast, der gewinnt Bälle auf dem ganzen Platz. Der hat heute 3, 4 sehr, sehr wichtige, sehr gute Balleroberungen eigentlich gehabt, ein gutes Momentum erwischt. Ist jemand, der offensiv ja Output hat, Output haben kann, gut gescored eigentlich bei Nürnberg für die Position, die er bekleidet hat, ist trotzdem aber jemand, der sehr eklig, sehr griffig im Defensiv-Zweikampf ist. Also da bin ich gespannt, was der für eine Rolle einnimmt. Ich sehe ihn jetzt schon, obwohl es ein nicht super viel aussagender Test war, doch näher dran, als ich es vorher irgendwie gedacht hätte, sogar für den Anfang. Ich sehe aber auch, dass nach dem Spiel heute er nicht unbedingt die Zehnerposition spielen wird in Gladbach, sondern dass er wahrscheinlich eher eine Option für so einen etwas vorgeschobenen Achter neben einem Weigel oder sowas ist.
Aber auch einfach spielen kann. Also du kannst auch Reitz, Weigel und Kastrop problemlos zum dritten Mittelfeld spielen lassen. Wenn du sagst, gegen einen Gegner, der selber viel mit Ball kann, musst du halt einfach Kilometer fressen.
Ey, Weigel auf der 6 wirklich als Absicherung und Verteiler und Reitz und Kastrop auf 2 parallelen Achterpositionen davor sehe ich als super interessant, ehrlich gesagt.
Ja, voll. Nochmal der Vollständigkeit halber, wie in der zweiten Halbzeit gespielt worden ist. Es waren Omlin, dann von rechts nach links am Anfang Dix, Itakura, Chiarodia, Ulrich. Auf der Doppel-6 Reitz und Kastrop. Vorne Sanchez, Moya, Pesch und in der Sturmspitze Fukuda. Im Laufe der zweiten Halbzeit kam dann noch Saug für Pesch, Svida für Ulrich, der dann
Dix auf links geschoben hat und rechts hinten gespielt hat und Fraulo kam für Rocco Reitz. Insgesamt muss man zu dem ganzen Jugendforsch-Thema und was für Young Guns von Gladbach werden wir bei Kickbase noch sehen sagen. Ich glaube, das wird sich über die Vorbereitung zeigen, wer sich von denen durchsetzt. Insgesamt hat man das Gefühl, dass Pesch eher einen schweren Stand hatte auf links, kann auch einfach jetzt schwierige 20 Minuten gewesen sein. Da glauben wir aber eher, dass es eher Richtung U23 oder eine Laie geht eventuell. Ansonsten kann man sagen, Fraulo haben wir technisch schon auch stark beieinander gesehen. Ich glaube, wenn der jetzt 2 Jahre lang Stammspieler in Utrecht, richtig,
ja,
gewesen ist, dann hat er schon auch den Anspruch, irgendwo zu sein, wo er spielt. Svida war natürlich unglücklich mit der Abstimmung, aber ich glaube auch da, Viertelstunde, 20 Minuten, sollte man nicht überbewerten und schauen, was in den nächsten Wochen einfach noch passiert. Moja kann ich mir schon vorstellen, dass der beim Kader dabei bleibt und eventuell auch nicht Kickbase-relevant wird, aber Kickbase-Teil. Und ansonsten, wir haben vergessen, Saug technisch auch gut beieinander, aber ich glaube, da ist einfach offensiv dann der Kader schon zu breit und der wird nicht viele Minuten in der Saison bekommen.
Bei Saug hatte ich auch das Gefühl, also der hat viel 1 gegen 1 genommen, ist auch geil, wenn so junge Spieler, die dann die ersten Minuten schnuppern, echt mutig sind, aber da gingen viele 1 gegen 1 tatsächlich dann eher in die Hose und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der ist noch nicht so richtig da angekommen, dass du mal so einen 30-jährigen Haudegen dagegen dich stehen hast, der halt einfach mal den Körper dazwischen stellt und wo du dann nicht Hackespitze 1, 2, 3 ein bisschen rumtänzelst, also ein bisschen hart gewordet jetzt, aber Saug hatte ich das Gefühl, ist noch nicht so richtig auf dem körperlichen, physischen Level einfach angekommen, auch wenn er technisch ein super Zocker ist. Der Einzige, der jetzt noch aussteht, wäre Borges Sanchez dann auf der rechten Seite. True. Da haben wir gesagt, also technisch ist der auch wirklich super. Ich hatte den schon als ganz guten Kicker auf dem Schirm, aber der hatte 2, 3 Kontakte, wo ich gesagt habe, das war schon à la Bonheur, würden FIFA-Kommentatoren vor einigen Jahren jetzt sagen. Der ist technisch super. Der ist hier und da natürlich auch mal ein bisschen zu verspielt, aber das wäre einer, wo ich eben auch zu Anton gesagt habe, wenn da ein Zweitligist Interesse zeigt, wo er wirklich Minuten bekommt, wo er wirklich ein Spielsystem hat, das viel auf 1 gegen 1, viel auf riskante Angriffsstrategien ausgelegt ist, dann kann das jemand sein, der da echt Fuß fasst aus meiner Sicht. Also ich bin gespannt. Borges Sanchez, für mich jemand, wenn er in die zweite Liga geht, der dann da Kickbase relevant und interessant ist für mich. Aber in Gladbach, glaube ich, hat er es auch schwer, nachdem 1, 2 Jahre so ein bisschen geschaut wurde, kriegt er den Anschluss und wie relevant kann er sein? Ich glaube, da ist jetzt nicht der Zug abgefahren, aber da wird es auch schwer.
Ja, Bench, abschließend zum Testspiel. Hat sich dein Blick auf Gladbach nach dem Test irgendwo verändert?
Nee, also ich muss sagen, du würdest es mir jetzt wahrscheinlich als eine krasse Euphorie gerne auslegen. Ich würde schon sagen, dass ich noch versucht habe, auch mit dem Stöger-Call ein bisschen hinterm Berg zu halten. Da ist auf jeden Fall klar, dass der jetzt hier heute nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Der hatte eine gute Aktion, die dann zum einzigen Tor geführt hat. Ansonsten war das eher blass. Ich muss sagen, Tabakovic, die Perspektive, dass er am ersten Spieltag startet, hat sich gefestigt für mich. Dadurch, dass Kastrop aber, wie gesagt, relativ auffällig war, wir im Zentrum mit den 3 Positionen verschiedene Konstellationen für möglich halten, auch von der Positionierung her, bin ich da neben Weigel bei keiner klaren Besetzung gerade, weil niemand super herausgestochen hat, Reiz relativ wenig Minuten, kann dafür sprechen, dass er irgendwie noch nicht bei 100% gerade ist und Pause nach der U21 braucht, kann dafür sprechen, dass der sowieso seinen Stand safe hat und die anderen Jungs Minuten gekriegt haben, man weiß es nicht so richtig alles, Sander nicht super auffällig, auch nicht schwach, Stöger tatsächlich der mit dem blassesten Auftritt aus meiner Sicht da im Zentrum, aber ja, dementsprechend Weigel safe im Zentrum, drumherum kann viel passieren und auf den anderen Positionen ist der Eindruck eigentlich derselbe wie vorher.
Ja, mein Kickbase-Gewinner aus dem Spiel ist ganz klar Haris Tabakovic. Also ja, bei dem 1,6, 1,7er Marktwert würde ich gerade problemlos 5, 6, 7 Millionen dafür zahlen. Boah. Ja, ist doch so. Also ja, der wird noch ordentlich steigen.
Ja.
Und bis zum Saisonstart ist noch lange. Wir sehen den starten. Und du hast erstmal einen startenden Stürmer. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt nicht so krass viele Stürmer. Und wenn du dann halt irgendwie einen Hochkaräter hast und daneben Tabakovic stellst, der gerade gegen den HSV auch einfach treffen könnte, dann sage ich da, nimm die 5, 6 Millionen und ich habe erstmal einen Stürmer, der hoffentlich startet. Ansonsten würde ich sagen, Kastrop fand ich auf jeden Fall auch echt umtriebig. Der ist mir trotzdem noch mit seinen 6, 7 Millionen gerade zu teuer. Für den halben Markt würde ich sagen, ja, wäre ich safe dabei. Aber so 6, 7 dafür, dass ich das Mittelfeld einfach noch als zu voll und zu ungewiss sehe, wer da wirklich viele Minuten bekommt. Deswegen hat mir das, auch wenn mir gut gefallen hat, nicht ganz gereicht. Und ansonsten klar, Stöger hat gespielt, Assist gemacht, aber auch da bleibe ich weiter vorsichtig.
Passt. Ich glaube, damit haben wir nochmal einen ganz guten Eindruck vermittelt vom Test hier. Das ist es für den Moment. Anton, ein paar berühmte letzte Worte.
Wir machen uns jetzt weiter auf den Weg zu St. Pauli. Danken natürlich erstmal nochmal unserem Experten Hannes für den Input, den er uns hier zur Gladbach-Folge geliefert hat. Und morgen gibt es 2 Folgen. Julia und Janni mit dem HSV und Bench und mich mit St. Pauli. Also reinhören.
Bis dahin.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.